Ganz herzlich willkommen zu Folge 32 von Nicht noch ein Politik-Podcast. Ich bin Jans Kudlarek und ich habe einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Einige, vielleicht sogar viele von euch werden ihn kennen. Ich kenne ihn schon länger, dazu erzähle ich gleich mehr. Hallo Max Scholleck.
Hallo Jan, schön bei dir zu sein.
Ja moin, freut mich sehr. Ich werde mal so ein bisschen ausholen. Vielleicht gibt es ja doch noch den einen oder die andere, die sträflicherweise noch nicht von dir gehört haben. Das werden wir dann gleich ändern. Ich habe ein bisschen Bio mit dabei, also biografische Angaben zu deiner Person. Ist natürlich schwer bei Leuten, die aktiv sind, die viel schreiben, die viel präsent sind. Also ich lege jetzt, es wird jetzt keine komplette biografische Nacherzählung, aber die wesentlichen Merkmale vielleicht, du bist eingeladen zu ergänzen, sind folgende. Du heißt Max Scholleck, man könnte auch förmlich sagen Dr. Max Scholleck. Ja, du bist promoviert in Politikwissenschaften am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Du bist also Wissenschaftler, du bist aber darüber hinaus Künstler, du bist Lyriker. Spoiler, daher kennen wir uns auch. Du bist Lyriker seit, ja, langem, seit Jahrzehnten eigentlich, könnte man sagen. Aktiv mit dem Lyrik-Kollektiv G13 bist du wie lange? Seit wann macht ihr da was? Sicher 15 Jahre, ne?
Genau, wir haben uns 2009 gegründet. Das bedeutet, was ist das jetzt? Mathematik, 17 Jahre.
Es könnten auch gar nicht, es müssten auch mehr als 15 Jahre sein, die kennen wir uns schon. Die kennen wir beide uns schon tatsächlich, habe auch überlegt. Ich glaube, wir kennen uns seit 2011. Wir hatten Lesungen miteinander, wir hatten saßen beim anderen im Publikum, in verschiedenen Konstellationen. Wir kennen uns aus der Literaturszene, das ist mir so ein schrecklicher Begriff. Aber es ist irgendwie auch naheliegend, denn wir haben beide uns ganz früh für Literatur, ganz früh, wir beide haben uns in unseren 20ern schon für Literatur interessiert, auch schon publiziert. Du hast Gedichte geschrieben, ebenso wie ich. Du hast Gedichtbände geschrieben, unter anderem Druckkammern, Jubeljahre, Grenzwerte und als letztes Gute Enden 2024 im Verlagshaus Berlin. All deine Bücher, deine Gedichtbücher sind alle im Verlagshaus Berlin erschienen, korrekt?
Ja, ich bin tatsächlich, glaube ich, bei keiner Arbeitsform so treu wie bei der Lyrik. Und das hat sicher auch was mit der besonderen Struktur der Lyrik-Szene zu tun, dass die Lyrik-Szene ein bisschen wie so organisiert ist, wie so eine Gang oder wie so eine, weißt du, wie so eine Straßengang. Das heißt, wenn du einmal an einer Ecke bist, dann bleibst du da auch. Du willst ja nicht, dass sie dir die Finger brechen, weil dann kannst du ja keine Gedichte mehr schreiben.
Ich muss gerade dann denken, dass Paul Gäbler, viele Grüße an Paul Gäbler, auch ein Kumpel, hat gerade ein Buch geschrieben über die 36 Boys. Kennst du die 36 Boys? Auch klassische Gänge eben aus, man denkt es sich schon, also die Berliner denken es sich schon aus Kreuzberg, aus den 80ern vor allen Dingen. Ganz spannend. Ich habe es hier rumliegen, ich habe noch nicht reingelesen, lieber Paul. Aber
ich habe es tatsächlich, ja. Voll. Ich habe es auch bei mir rumliegen. Ich will dafür auch noch Werbung machen auf Social Media. Ich will nur einmal reingeschaut haben, deswegen auch von mir aus. Paul, entschuldige bitte, jetzt ist der Moment, wo wir Werbung für dein Buch machen. Kreuzberg 36, für die es wissen, ist neben vielleicht Advanced Chemistry und Rödelheim Hartreim und so, gehört zu den Wurzeln des deutschen Hip-Hop. Und das ist eine Sache, die wir auch miteinander teilen, nämlich, dass wir beide eine große Liebe zu Hip-Hop haben, unterschiedlicher Hip-Hop tatsächlich. Jan und ich, wir überschneiden uns nicht in jedem Fall, aber an manchen Orten schon, was unsere Hörgewohnheiten angeht. Du hast mich damals ja auch zu so Hip-Hop-Stages mitgebracht. Wie hieß die nochmal damals in Kreuzberg?
Rapper Mittwoch, oder?
Rapper Mittwoch, genau, ja, klar. Da hast du mich damals mitgenommen, es war eine große Freude und auch das verbindet uns miteinander, will ich nur sagen.
Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Ganz genau, man erinnert sich, die Älteren erinnern sich, gibt es in der Form auch nicht mehr. Total spannend, genau, wir stehen seit Jahren Schulter an Schulter, könnte man pathetisch sagen, aber auch nebeneinander in Rap-Konzerten gehen, feiern. Also wer jetzt ein Gespräch mit großer journalistischer Distanz hier zwischen uns erwartet, den müsst du schon mal knallhart enttäuschen, oder?
Dafür kann man ja auch irgendwie den Spiegel lesen oder so, das muss ja nicht sein.
Habe ich tatsächlich in der Vorbereitung für heute ein Interview mit dir auch. Ich denke, wir kommen auch dahin. Aber ich muss der Vollständigkeit halber, sollte ich noch deine Bio ein bisschen fertig erzählen. Jenseits der Lyrik hast du nämlich auch einige Sachbücher geschrieben. Du hast Desintegration geschrieben. Das war tatsächlich Desintegriert euch. So, ne? Desintegriert euch war das erste Sachbuch, das auch gut durch die Decke gegangen ist und ein großes Publikum auch erreicht hat. Und und Gegenwartsbewältigung, Versöhnungstheater. Das waren dann auch Anschlussbände und dein neuestes gemeinsam mit Hadija Haruna Oelker heißt Alles auf Anfang, auf der Suche nach einer neuen Erinnerungskultur. Heißt, du bist total vielseitig, auch in deinem Schaffen, so, mein lieber Scholli. Ja. Mein lieber, magst du das eigentlich, wenn ich mein lieber Scholli sage? Ich sag das manchmal.
Ich mag das vor allem, weil ich nur deine Stimme dabei höre, weil es voll wenig Leute sagen. Wärst du so abgegriffen, dann vielleicht nicht. Aber du bist tatsächlich, Jan ist der mein lieber Scholli sagt. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich es aus deinem Mund höre.
Ich habe tatsächlich in den wenigen Minuten als letzte Rechercheleistung für heute noch recherchiert, wo mein lieber Scholli die Redewendung eigentlich herkommt, damit wir ein bisschen auch darüber reden können. Und für alle, die es nicht kennen, mein lieber Scholli wird so verwendet im Sinne von, ja, Donnerwetter, alle Achtung oder ach du liebes bisschen, sagt Wikipedia und Co. Also es ist ein Ausruf des Erstaunens und manchmal, also es ist nicht ganz klar, wo es herkommt, wie bei so vielen Redewendungen gibt es da viele Väter und Mütter sprachwissenschaftlich oder sprachlich. Eine These ist, dass es ein französisches Erbe gibt, naheliegend jolie, ne, also für hübsch oder nett oder schön, so, ne, dass das auch an der französischen Grenze im Rheinland zum Beispiel auch viel gesagt wurde. Oder eine andere mögliche These, die mir besonders gut gefällt, ist, dass mein lieber Scholli zurückgeht auf den Ferdinand Joly, J-O-L-Y vielleicht, oder Joly vielleicht auch, aber er kam aus Salzburg, denn Ferdinand Joly war ein Salzburger Student, der 1783 von der Universität verwiesen wurde. Und jetzt kommt, es wird auch viel besser. Und anschließend als Dichter und Schauspieler durch die Lande zog. Ja, also Was will man mehr, oder? Und er lebte völlig nach seinen eigenen Vorstellungen, weshalb der Ausruf damals oft leicht spöttisch, aber nicht böse gemeint war. Das ist doch nett, oder?
Unbesungene Helden. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, von Czolek kommt es nicht. Auch dazu gibt es ja dann wieder unterschiedliche Ideen, woher wiederum der Name Czolek kommt. Meine Lieblings wiederum hat eine Freundin aus Tschechien mir mal gesagt, dass nämlich Czolek tschechisch ist für Teichmolch. Und ich bin sehr froh, dass das in meiner Schulzeit noch keiner wusste, weil der Teichmolch kommt aus der Familie der Schwanzlurche. Das wäre mein Tod gewesen in der Pubertät.
In der juvenilen Mobbing-Zeit wäre es in der Tat ein Tod gewesen. Wahrscheinlich. Ja, so, mein lieber Scholli, wir hatten schon diverse Exkurse, aber kommen vielleicht auch direkt zum Punkt, nämlich zum Punkt deines Schaffens, deines Werkes. Wir haben es gerade schon angedeutet, du bist in ganz vielen verschiedenen Genres zu Hause und das hat mich in der Vorbereitung überlegen lassen, wie findest du eigentlich die Form deiner Inhalte oder findet die Form sich selber? Also wie findest du von der Idee zum Text und woher weißt du, was ein Gedicht wird, was ein Essay wird, was vielleicht ein Langtext wird? Podcast machst du ja auch, habe ich komplett unterschlagen, das müssen die Leute jetzt, ne? Aber Podcast hast du auch, ne? Also wie kommt das vom Denken her zum fertigen Werk und hast du, in welchen Kanal das einsortiert wird? Wie entscheidest du das?
Also ich würde sagen, mein Zugang zu Formen, wenn ich den so ein bisschen rekonstruiere, dann war der immer einer, der irgendwie eine Geschichte der Ausdifferenzierung ist. Also erst habe ich angefangen zu studieren. In der Zeit habe ich zwar schon irgendwie Lyrik spannend gefunden, weil mein Vater viel Lyrik geschrieben hat und dann verstorben ist. Und da war irgendwie Lyrik was. Da wusste ich so, das ist das, was Papa gemacht hat. Aber erst im Studium habe ich gemerkt, während ich wissenschaftliche Arbeiten geschrieben habe, dass ein bestimmtes Interesse am Schreiben in der Wissenschaft einfach keinen Ort hat. Und das hat sich dann sozusagen rau abgespalten in Richtung Lyrik. Die Ironie, die Metaphorik, die ganze Arbeit an Sprache, die sozusagen nicht nur wie so objektiv kontrollierte wissenschaftliche Sprache ist oder so. Oder durch bestimmte Sprechweisen kontrollierte wissenschaftliche Sprache. Und das war Lyrik. Und dann muss ich sagen, ist das, was künstlerisch dann passiert ist, schon immer wieder, sehe ich so durch die Brille von Lyrik. Also wenn ich eine Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt am Main zur Kulturgeschichte jüdischer Rache mache, dann stelle ich mir das vor wie verschiedene Strophen, durch die man läuft. Oder wenn ich im Theater arbeite, dann arbeite ich ganz stark über so Slogans, über Punchlines, wenn man so will, was wiederum, glaube ich, eine lyrische Form ist, diese Räume zu denken. Weshalb ich nie wirklich Theaterstücke geschrieben habe, weil die sozusagen, da weiß ich noch nicht genau, in welches Verhältnis ich das zur Lyrik stellen soll. Also Lyrik scheint mir doch irgendwie eine Kernform zu sein. Und dann denke ich, die anderen Formen wie vielleicht unterschiedliche Scales auf dem gleichen Instrument mehr als andere Instrumente. Ich glaube, ich spiele andere Formen irgendwie immer mit einem halben Auge, einem halben Bein, einem halben Ohr in der Lyrik.
Also eine Art rhythmisch sein oder ein musikalisch sein ist ja gar kein schlechter Vergleich. Ne? Man ist künstlerisch aktiv. Na gut, im Wissenschaftlichen ist es auch viel Handwerk natürlich. In der Lyrik ist es auch viel Handwerk, klar. Aber ich vergleiche das kreative Schreiben, Creative Writing, auch manchmal ganz gerne mit musikalisch sein oder Interesse an Musik haben und dann verschiedene Instrumente lernen. Oder vielleicht auch mit sportlich sein und dann verschiedene Sportarten lernen. Ne? Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, man bringt eine gewisse Grundfitness mit oder Bock, was zu machen. Und ob du dann letzten Endes im Handball landest, im Fußball, im Kampfsport oder eher Bodybuilding oder Joggen machst, das ist so, klar, das sind unterschiedliche Dinge so, aber letzten Endes bewegst du dich, machst was und die Grundhaltung ist dieselbe. Du willst dich bewegen, du willst was machen, du willst aktiv sein.
Und ich finde den Vergleich auch darum total sinnvoll und passend, weil ich auch sagen würde, ich meine, was machen wir, wenn wir in ein klassisches Konzert gehen, sagen wir mal, irgendwie ein Pianist spielt seine Stücke vor oder Stücke von klassischen Komponisten, da würde man ja sagen, was man bewundert ist, dass jemand seit, was weiß ich, 30 Jahren einen erheblichen Teil seiner Zeit dieser Arbeit widmet. Und ich glaube schon, dass dieser Live-Moment, mit dem ich ja sehr viel beschäftigt bin, weil ich spätestens seit Desintegriert euch ja irgendwie permanent einen guten Teil meiner Zeit auf Bühnen verbringe, meiner Arbeitszeit, ich würde sagen, dass darin schon auch eine Art von Geübtheit stattfindet, die ich zeige. Ich bin, seit ich ganz klein bin, werde ich sozusagen auch über meine familiäre Prägung und über die Dinge, die ich dann studiert habe und meine ganz persönliche vielleicht Charakterinteressen oder so, bin ich wie ein gut trainiertes Diskurstier. Ich setze mich dahin und ich zeige den Leuten, guck mal, so aufregend und eigenartig und witzig kann Denken funktionieren. Und ich glaube, dass das sowas ist, da würde ich sagen, das ist was, das mache ich sau gerne, das ist vielleicht auch irgendwie ein Talent von mir und das macht mir einen Riesenspaß, das auch in einer Bühnensituation mit Leuten zu teilen. Deswegen finde ich so diese Idee des Sportlichseins oder der Übung oder so total naheliegend.
Und auch das, ne? Manchmal ist es Mannschaftssport, manchmal ist man mit Leuten auf der Bühne, sei es im Podium oder du damals mit G13, für alle, die es nicht mitbekommen haben, dass G13 ist noch, gibt es auf dem Papier?
Ja, also auf dem Papier gibt es noch, aber wir machen gerade nicht viel, ja.
Eine kreative Pause, G13 ist das Lyrik-Kollektiv, das Max mitgegründet hat und genau, du trittst auch viel alleine auf, manchmal bist du auch, oder manchmal ist Mann, also auch ich, manchmal sind wir auch Ein-Personen-Orchester, sozusagen. Mit allen Instrumenten dran geschnallt, so, ne? Trommel auf dem Rücken und was auch immer, und dann klatscht man. Nee, das auf jeden Fall. Also, du bist letzten Endes aktiv und aus der Bewegung heraus und aus dem Machen heraus entscheidet sich irgendwie die Form. Und die verschiedenen Genres sind so unterschiedliche Stufen der eigenen Aktivität. Habe ich das halbwegs?
Ja, und ich würde auch sagen, dass jedes, also. Da wird natürlich dann auch sowas wie wissenschaftliche Arbeit mit reingezogen. Also eine wissenschaftliche Arbeit ist ein sehr langes und verhältnismäßig langweiliges Gedicht. Das hat ein bestimmtes Set an Regeln, das hat ein bestimmtes Set an sozusagen Erkenntnisinteresse oder so. Und dann ist es umso besser, je besser man es durchführt. Da würden wir in der Lyrik wahrscheinlich nach 3, 4, 5 Strophen sagen, so jetzt reicht's langsam, und so eine wissenschaftliche Arbeit, die dauert dann halt irgendwie 100 Seiten. Das ist sozusagen.
Oder mehr noch.
Oder sogar mehr, genau. Es kommt, also meine Promotion würde natürlich länger dauern. Und das finde ich tatsächlich auch einen witzigen Blick darauf, weil es nochmal unterstreicht, wie sehr, für mich zumindest, dass einfach jede Form ist eine Art, Wahrheit zu generieren oder Erkenntnis zu generieren, wenn man so will. Und deswegen finde ich verschiedene Formen spannend, weil mich dieses Generieren von Kenntnis, von Erkenntnis irgendwie interessiert. Und da ist nun mal ein Gedicht, was zu ganz anderen Dingen in der Lage, aber auch zu Dingen gar nicht in der Lage, die eine wissenschaftliche Arbeit kann oder nicht kann. Und jetzt habe ich zum Beispiel, im Sommer erscheint mein erster Roman und der wiederum entsteht aus dem Bedürfnis, eine Figur sprechen zu lassen, die nicht Max Czollek heißt, weil die Figur auf eine Weise ungerecht und übertrieben und zugespitzt und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig ist, wie man sie in einem Essay mir permanent vorwerfen würde. Man würde sagen, also das ist ja ein bisschen übertrieben, aber im Roman kann man so sagen, ja okay, aber das ist halt eine Figur, das ist voll, voll okay. Ja, so, also ich glaube, auch das ist irgendwie super spannend, dass jede Form eine andere Sprechweise und damit auch eine andere Erkenntnismöglichkeit erzeugt.
Siehst du auch das denn? Deinen ersten Roman haben wir auch schon noch unterschlagen. Wann erscheint er nochmal und wie heißt der? Kannst du es nochmal sagen?
Er erscheint jetzt im Mitte August beim Tropen Verlag. Das ist ein Teil vom Klett-Cotta Verlag.
Das ist mein alter Verlag.
Ja. Tatsächlich. Genau, du kennst den ja, sowieso auch. Wir sind quasi asynchrone Verlagskollegen, wenn man so will. Und der wird heißen Zweifelssohn, also wie der jüdische Aufklärer Mendelssohn, aber mit Zweifel. Und er spielt in einer Gegenwart, die ein bisschen was mit unserer Gegenwart zu tun hat und ist eine Art Roadtrip einer Figur, die von Wien nach Sassnitz fährt.
Ach cool, ich mag Roadtrip-Romane und ob es jetzt Coming of Age ist, also Chick, Wolfgang Herrndorf oder auch klassischerweise Faserland von Christian Kracht oder so oder ganz viel Bret Easton Ellis, wo ein Protagonist, der, ich habe den Text in Klammern für alle, die jetzt zuhören, ich habe den Text noch nicht, ich wusste, wie Max Roman heißt, es war mir jetzt gerade entfallen, aber tatsächlich viel mehr weiß ich eben auch nicht, außer auch vielleicht diese zwei, drei Sätze, die er gerade eben dazu gesagt hat. Deswegen, wenn ich jetzt erstaunt tue, ich werde einige Fragen stellen heute, wo überhaupt viele Stellen, glaube ich, die wir sonst nicht besprechen. Ne? Weil wenn man so Freunde ist, man trifft sich auf ein Bier, dann ist das ja weniger so eine Interviewsituation, wo Mikros mitlaufen. Also wenn ihr euch jetzt so fragt beim Zuhören, so, wie, die kennen sich so gut und weiß der Jan das nicht? Und das weiß doch der Max eigentlich, dass der Jan das weiß und umgekehrt so. Bei manchen Sachen vielleicht, aber bei vielen Sachen auch nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein cooles Gespräch. Jedenfalls, das mag ich total, diese Roadtrip-Romane. Ich bin total gespannt auf die Prosa auch. Und mir ist gerade eingefallen, eine weitere Gemeinsamkeit zwischen uns. Tatsächlich war es bei mir auch so, dass die Lyrik mir wichtig war als Gegenpol zur Wissenschaft, als Gegenpol in meinem Fall zur Philosophie. Also die eben auch sehr trocken analytisch auch ist. Ich komme ja eigentlich auch aus der Philosophie des Geistes. Analytische Philosophie heißt ja auch diese Richtung. Und da ist eben relativ viel Begriffsarbeit, relativ viel Logik und so drin und letzten Endes wenig so kreativ-poetisches oder so. Ne? Also die ist dann, das war so ein Gegenpol. Und ich habe dann, habe auch irgendwie in welchen Seminaren noch so eine Georg Trakl-Biografie nebenbei gelesen, wenn es mich gelangweilt hat und sowas. Waren dann wahrscheinlich nicht die besten Seminare. Aber sowas auf jeden Fall. Aber, mein lieber Max, wenn wir hier so über das alles reden, über Kultur, über Kunst, über Literatur, dann muss man sagen, uns beide beschäftigt auch ganz viel, was jetzt passiert, was jetzt in der Kultur passiert, was in der Gesellschaft passiert. Also ich lade dich auch deswegen in meinen Politik-Podcast ein, weil du eben so viel Gegenwartspolitik kommentierst, dich auch mal aufregst. Und das auf deine vielen Kanäle, ebenso wie ich, dann eben auch raus in die Welt schreibst und manchmal auch schreist. Und ich habe eine Möglichkeit, über die wir jetzt reden können, nämlich einen Namen. Ich sage ihn dir einfach, einen Namen. Es ist eine Alliteration, könnte man sagen. Es ist Wolfram Weimer. Wolfram Weimer.
Oh no, the Doppel-W.
Ja, das Doppel-W, Doppel-W, Wolfram Weimer, für alle, die es nicht wissen, ist unser Kulturstaatsminister, also einer der ganz obersten kulturellen Köpfe der Nation, zumindest pro forma funktional, könnte man sagen, als politische Funktion. Er ist meines Wissens parteilos, oder? Er ist parteilos, er ist, glaube ich, nicht in der CDU, aber man würde ihn so, ich sag mal, CDU-ig verorten, ne? Würde man so zumindest, also ich als politischer Beobachter. Und er hatte einen Skandal, oder erzähl du es ruhig, Max, warum reagierst du so euphorisch, wenn ich die Worte Wolfram Weimer ins Mikrofon sage?
Also man muss sagen, mittlerweile hatte Wolfram Weimer eine ganze Reihe von Skandalen und allein das ist, glaube ich, schon irgendwie was Neues. Also Wolfram Weimer steht für einen, sagen wir mal, irgendwie positiv für einen neuen Typus Kultur, Politiker, der bis jetzt auch von Seiten der CDU nicht ins Rennen geschickt wurde, ne? Die letzte CDU-Kulturministerin war Monika Grütters. Die wusste, was Kultur ist, ne? Und jetzt kommt so ein, ja, auch eher Medienmensch, muss man sagen, Wolfram Weimer, der sich weder mit dem Betrieb oder mit den, sagen wir mal, AkteurInnen des Literatur- und Kulturbetriebes auskennt, noch sie besonders wertzuschätzen scheint. Also der kommt da hin und hat eigentlich einen riesen Pack an Vorurteilen und Verdacht, dass die das eigentlich alles Linksradikale sind, die, ich weiß nicht, Antisemitismus verbreiten und die Demokratie unterwandern oder so, und behandelt die auch entsprechend. Und dieser eine Skandal, das lädt sich, ich finde, das lässt sich dann davon alles irgendwie so ableiten, dass er A, schlecht recherchiert, B, Vorteile hat, mit den Leuten, mit denen, würde der Landwirtschaftsminister Bauern doof finden, weißt du, also du hast so, irgendwie, irgendwas passt da nicht. Und der letzte große Skandal, wo man wirklich so den Eindruck hatte, okay, der Mann hält sich nicht mehr lange, handelte von der Überprüfung von Buchhandlungen, die für einen Preis vorgesehen waren, durch den Verfassungsschutz. Und die Gründe also, sind bis heute...
Darf ich kurz einhaken? Ja. Nicht ein Preis vom Verfassungsschutz, du hast komplett richtig gesagt, aber eine minimale Doppeldeutigkeit, es war es war der Deutsche Buchhandlungspreis. Ne?
Na, das wäre ja was, wenn der Verfassungsschutz uns Preise verteilen würde.
Natürlich, der Deutsche Bundesverfassungsschutz Buchhandlungspreis, nein, vielleicht auch komplett unnötiger Kommentar von mir, aber es ist der Deutsche Buchhandlungspreis gewesen, wo er genau was hat machen lassen? Er hat gewisse linke Buchhandlungen vom Verfassungsschutz intern einschätzen lassen, richtig?
Einschätzen lassen, genau. Das nennt sich das Haber-Verfahren. Das ist eigentlich eingeführt worden, um so Mittelempfänger zu checken auf extremistische Bestrebungen, wobei das Haber-Verfahren nicht vorsieht, dass das wirklich inhaltlich dann mitgeteilt wird, was vorliegt, sondern nur, dass etwas vorliegt. Das heißt, das Kulturministerium hat diese Informationen zurückbekommen. Ja, es liegen Informationen zu drei Buchhandlungen vor, was im Übrigen auch die einzigen drei Buchhandlungen waren, die sie haben überprüfen lassen. Surprise! Alles linke Buchhandlungen, eine in Berlin, eine in Göttingen, eine in Bremen. Und dann unter anderem, also bis heute wissen wir nicht genau, was vorliegt. Wolfram Weimer selber hat in einem Zeitinterview gesagt, zum Beispiel an dem Golden Shop in Bremen, an der Fassade steht der Spruch, Deutschland verrecke bitte, und das sei verfassungsfeindlich und das würde man ja wohl bei einem rechtsradikalen Buchhandlung auch nicht durchgehen lassen. Was, und da komme ich auf die fehlende Recherchefähigkeit sowohl des Kulturministers als auch seines Staffs, man muss ja Weimar nicht alles selber suchen, aber mittlerweile kann einem ja sogar KI diese Sache abnehmen, was einfach schon darum schwierig ist, weil die Fassade des Golden Shops ungefähr 30 bis 40 Zitate trägt und eins von diesen Zitaten ist Deutschland verrecke bitte. Also das ist eine Collage, die von einer Sprayerin, glaube ich, vor ein paar Jahren da angebracht wurde. Es ist ein Kunstwerk und da dann so einen Spruch rauszunehmen, zeugt wirklich auf vielerlei Ebenen für ein mangelndes Kunstverständnis, für mangelnde Recherche, letztlich für Populismus, der einem Kulturminister absolut nicht gut zu Gesicht steht.
Also du sprichst von einer der getadelten Buchhandlungen. Ich fand's auch ganz kurios, ne? Also man wird quasi getadelt, weiß aber nicht warum. Es ist irgendwie alles intern und dann, ob die Nachbarn einen zu laut beim Rio Reiser singen gehört haben oder was auch immer, was ist, ne? Oder ob da zu viele Bader-Meinhof-Biografien ausliegen im Regal oder was. Oder ne, ob da Karl Marx zu oft verkauft wird in diesen Buchhandlungen. Und man weiß es nicht so richtig. Ja, ne? Man weiß nur, es gibt irgendwie interner. Und das so ein bisschen erinnert mich an de Maizière, ne? Damals hier de Maizière, Thomas de Maizière heißt er, der unser ehemaliger Innenminister, der dann auch, der vor einigen Jahren dann eben auch sagt, ja, Teile der Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern. Da ging es dann um eine Veranstaltungsabsage. Und das hat es natürlich viel schlimmer gemacht, als wirklich zu sagen, was sie denn verdächtigen oder warum sie die Veranstaltung absagen, wenn man sagen würde, ja, ich weiß nicht, es gibt Bedenken für die öffentliche Sicherheit, es gibt einen Terrorverdacht oder dergleichen. Und darum ging es, glaube ich, im Großen und Ganzen. Das wäre, also wenn man konkreter wird und nicht so ganz nebulös bleibt, dann ist das viel weniger toxisch, als wenn man so herumschwabuliert und gar nichts Konkretes sagt und sagt, wir haben irgendwas in der Hand. Und dann können die Leute das mit ihren schlimmsten Ängsten und Vorwürfen füllen. Und auch die Rechten natürlich können dann den Linken das Schlimmste unterstellen.
Das Problem daran ist nur, dass wenn man konkreter wird, dass es dann auch justiziabel wird. Und das genau, glaube ich, weiß Wolfram Weimer und seinen Beraterkreis sehr genau, dass sobald er irgendwas Konkretes sagt, die Gerichte sagen, das kannst du so nicht sagen. Gerade erst gab es ein Urteil des Berliner Landesgerichtes dagegen, dass Weimer die Buchhandlung als linksradikal öffentlich bezeichnet hat. Wolfram Weimer hat übrigens gar nicht argumentiert, dass er das darf, sondern er hat einfach gesagt, ich habe als Privatperson geredet. Ist ja mittlerweile auch Katharina Reiche hat es ganz ähnlich gemacht bei einer Teilnahme an so einem Wirtschafts- sagen wir mal, Kungeltreffen, zu sagen, nein, hier bin ich ja gar nicht als Ministerin, sondern als Privatperson. Und das hat das Gericht zurückgewiesen und gesagt, dass du hast natürlich als Minister gerechtfertigt, was ihr da macht. Und das ist übrigens illegal. Das ist sozusagen der nächste bedrückende Punkt, dass es Wolfram Weimer aber scheinbar völlig egal ist, ob er was Illegales tut. Und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen für eine Exekutive, wenn die sich kaum noch so richtig sorgt. Wir sehen es ja auch bei Dobrindt in Bezug auf die Außengrenzen. Das ist so wie systematisch in der aktuellen, insbesondere CDU-Seite der Bundesregierung, aber letztes Beispiel Pistorius und die berühmte Meldepflicht bei der Bundeswehr, die jetzt im neuen Gesetz steht. Pistorius hat es vor ein paar Monaten, als es so richtig hochkochte, gesagt, nein, wir machen eine Verwaltungsvorschrift, das wird jetzt erstmal außer Kraft gesetzt, stellt sich raus, darf er gar nicht. Und das hätte Pistorius auch wissen können, wahrscheinlich hat er es gewusst. Das heißt, man fühlt sich so halb verarscht und halb irgendwie von völlig inkompetenten Leuten gerade politisch vertreten.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe ganz viel mit Verschwörungstheorie, Prävention und so zu tun gehabt. Und tatsächlich gibt es ja auch den einen Spruch, dass man vielleicht gar nicht bösen Willen unterstellen muss, dort wo Inkompetenz auch reicht. Mhm. Also, dass man immer vermutet, die sind doch alle böse und wollen irgendwie alle vielleicht auch oder scheißen absichtlich aufs Gesetz, sagen wir es ruhig drastisch. So ganz oft, glaube ich, sind da auch handwerkliche Fehler. Es ist der Inkompetenz am Start und Leute, die eben, die vielleicht nur ihren Job vielleicht gar nicht so gut machen und nicht unbedingt sehr, sehr böse sind. Und du hast recht, das Verwaltungsgericht Berlin untersagte Weimar per einstweilige Verfügung einen der betroffenen Buchläden, zum Beispiel jetzt zurück zum Buchläden, als politische Extremisten zu bezeichnen. Ne? Also diese Buchläden dürfen nicht mal als solches bezeichnet werden. Wenn man dich googelt oder wenn man in sozialen Netzwerken schaut, findet man auch viele Beiträge zu Politik, unter anderem zur zeitgenössischen, zur Gegenwartspolitik. Und ich habe mal einen Beitrag, den ich jetzt zitiere, den du im April geschrieben hast. Zitat: Es ist schon krass. Ein halbtoter Wal wird nach Protesten der Querdenker- und Naturspiri-Szene, Naturspiritualisten wahrscheinlich, oder? Ins Meer geschleppt, um irgendwo zu sterben, wo wir ihn nicht sehen können. Aber der antidemokratische Weimar und die korrupte Reiche sind trotz heftigster Proteste weiterhin im Amt. Was machen wir falsch? Fragezeichen. Zitat Ende. Und ja, diese deine eigene Frage, eigentlich möchte ich an dich zurückgeben. Was machen wir falsch?
Also erstmal, der ist gut gealtert, finde ich, nach wie vor. Diese ganze Wahlnummer, ich hoffe, dass du dazu nochmal eine eigene Sendung machst, weil ich glaube, dass du dafür sehr gut ausgestattet bist mit deinem Wissen über Internet und Beleidigungskultur und dem über Verschwörungstheorien. Es bleibt ja sozusagen sehr interessant, warum ist der Wels letztes Jahr im Brombachsee links angeeignet worden und der Orca, der die ganzen Yachten angreift, aber der Buckelwal Timmy / Hope wird rechts angeeignet. Ich finde, das ist wirklich eine auch irgendwie. Yeah. I don't know. Ich finde es spannend, ja.
Es ist super. Also auch für euch, alle, die jetzt zuhört. Max und ich haben uns 2025 ohne Ende Wels-Memes hin und her geschickt, so. Also wochenlang fast täglich. Und jetzt auch eben wochenlang eigentlich Wahl-Memes und Nonsens und so Shitpostings so von anderen Leuten über den Wahl. Also ja, das ist ein Thema. Und das ist schon interessant. Ja, der Wels, der dann so von der Polizei erschossen wird im
durchs Wasser.
Bam, 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 Sommerloch. es ist so ein paar Sommerlöcher im Wels hinterlassen. So, ne? Nein, also es ist wirklich so.
Oh, schön, ja. Schön, Jan. All catfish are beautiful, ACAB.
jeden Fall wird dieser Weltmord, könnte man sagen, wird dann jetzt, diese Tötung wurde dann ja quasi von Tierschützer und linkspolitischer Seite so moniert. Und der Wal, Timmy Hope, wurde jetzt von rechts angeeignet und von den rechten Spinnern und von der Telegram-Fraktion. Und das ist total spannend. Und ich eben auch so mit so ein bisschen Abstand, allein schon die Weltnummer jetzt ein Jahr später so zu erzählen, ist schon so, als wird man, es ist total, ja, es ist so, Opa erzählt vom Krieg mäßig, oder? Es ist so, es macht gar keinen Sinn in der Nacherzählung. Und ich finde, das ist vielleicht auch gut, weil die Gegenwart, wie wir sie erleben, macht ja ganz oft, wir erleben sie einfach und so. Und dann die Nacherzählung, wenn man so, auch man hätte dabei sein sollen, da ging es wochenlang nur um den Wels, oder wenn man jetzt in einem Jahr oder zwei oder fünf oder in 20 jemandem erzählt, wir haben uns den Sommer lang mit so einem halbtoten Wal rumgeschlagen medial und es ging monatelang nur, oder ein Frühling vielmehr, es ging den ganzen Frühling um einen einzigen Wal, während so viel anderes passiert ist auf der Welt und so viel anderen Wahlen sicherlich auch Schlimmes passiert ist und anderen Tieren allgemein. So, das ist, ja. es ist krass.
Ey, und ich meine, es ist doch pure Lyrik, dass es dann einen Livestream vom toten Wal gibt zum Beispiel. Das hat man ja sonst nur beim Papst, also dass man sozusagen das Tote livestreamt. Ich, also ich finde, da waren sehr, sehr schöne Dinge dabei. Dann denen, die sagen, also wir werden auf gar keinen Fall diesen Wal retten. Und jetzt liegt dieses Kadaver sozusagen stinkend vor so einer dänischen Küste und die Leute an der Insel sind so, ey, what the fuck, könnt ihr den mal bitte zurückholen? Ihr habt den hierher geholt, der war eigentlich bei euch so. Jetzt müssen wir diese tickende Zeitbombe, quite literally, der ja irgendwann platzen wird, sozusagen an unserem Strand ertragen und die ganze Zeit so die Regenschirme dabei haben, falls es, naja. Aber deine Frage war eigentlich eine andere und auch auf die muss man, glaube ich, antworten, nämlich,
gerne.
Wie ist das eigentlich mit der Effektivität von politischer Organisation? Das ist ja sozusagen, und Selbstorganisation, Mobilisation, das ist ja so ein bisschen die Frage, die spätestens eigentlich seit den, was waren das, die Korrektivproteste, ne? Also die Korrektivrecherchen über dieses Treffen bei Potsdam, wo es dann die größte Protestbewegung seit 45 in Westdeutschland und seit 1989, 90 in Ostdeutschland gab. Das war Anfang 2024. Ja. Und dann gibt es so Zeit, also um die ähnliche Zeit gibt es auch mal wieder Bauernproteste und die sind viel weniger, aber fahren irgendwie so mit so ein paar Traktoren auf und kriegen viel schneller ihre Forderungen erfüllt. Und das ist schon interessant. Ich hatte jetzt gerade letztes Wochenende war ich bei einem Festival, das heißt Impuls Festival, das ist so wirklich von der Grünen Bundespartei organisiert gewesen. Und da habe ich auch eine Kollegin gefragt, wie das eigentlich gekommen ist, dass von Seiten der regierenden SPD und Grünen damals diese Proteste nicht stärker auch als politisches Kapital verstanden wurden und man gesagt hat, ey, guck mal, ihr seht doch, was da los ist auf der Straße, da können wir jetzt gerade ehrlich gesagt auch nichts machen und dann den Asylkompromiss zum Beispiel zumindest in ein Moratorium gepackt, also gesagt haben, das können wir jetzt nicht entscheiden, das entscheiden wir in 2 Monaten. Das wären Zeichen an die Straße, an uns alle gewesen, dass wir irgendwie was erreichen können. Und genau das ist nicht passiert. Man hat während die Proteste stattfanden, die Asylgesetze verschärft. Und da ging es ja nun mal um Abschiebung und großer, also so diese ganzen Deportationspläne der Rechten. Und ich glaube, dass das zum Beispiel eine große Enttäuschung gewesen ist für Menschen zu merken, wir können gar nicht mehr oder wir können vielleicht aktuell nicht, vielleicht auch nicht mehr. Ich glaube schon, dass es früher vielleicht auch anders gelaufen ist, sozusagen so richtig effektiv auf der Straße Druck ausüben, wenn es um progressive linke Politiken geht. Und das hat im Endeffekt einen demobilisierenden Effekt. Also Leute gehen dann seltener auf die Straße, wenn sie zu oft enttäuscht werden, sozusagen, wenn sie keine Vollblutaktivisten sind, die sozusagen eh auf die Straße gehen.
Ja, das, da bin ich bei dir. Übrigens, Robin Aleph, der auch in diesem Podcast schon zweimal zu Gast war, ist auch einer der Mitorganisatoren auch gewesen, auch damals dieser Proteste. Da haben wir uns auch gefragt. Also einmal auch 24, er war auch mein erster Gast, aber sonst auch nach einem Jahr Proteste, was ist geblieben? Da fragt man sich natürlich schon, was bleibt oder was bringt es überhaupt, auf die Straße zu gehen? Und da muss ich jetzt vielleicht auch aus logischen und demokratischen Gründen vielleicht auch unsere Politiker, Politikerinnen, zumindest die demokratischen wiederum, in Schutz nehmen. Also manche von denen sind ja schon auf diese Proteste gegangen, ja, von der SPD und den Grünen, aber dann den besonders linksprogressiven hat auch das wieder nicht gefallen. Da hieß es dann, was macht ihr denn auf unseren Demos? Ihr protestiert doch gegen euch selber quasi und gegen eure Politik.
Ja, aber ich verstehe die Position. Das ist doch total albern, wenn da so ein Scholz oder so ein Habeck oder so eine Rote, ich weiß nicht genau, wer dann da war, die dann da hängen und sagen, ja, gegen die Asylpolitik der Bundesregierung. Das ist so, also irgendjemand muss doch hier, also wenn irgendwer, dann seid ihr doch diejenigen, die die diese Politik verantworten. Dass irgendwas daran ist doch voll merkwürdig, wenn wir sozusagen so uns selbst im Spiegel erkennen und sagen, das gefällt mir nicht.
Ja gut, ich glaube, es war Karl Lauterbach, der unter anderem dort war und das hat Leuten nicht gefallen. Aber gut, du wirst jetzt keinen Merz bei links progressiven Demos sehen und demonstrieren. Ne? Also waren auch schon Demos für humanistische Werte und es waren auch schon eben Demos gegen das Weltbild der AfD. Und wenn dann ein Karl Lauterbach oder auch andere von den Grünen und von der SPD oder so dort erscheinen und so, dann ist das natürlich keine zirkuläre Demo gegen ihre eigene Politik oder so oder gegen die Ampelpolitik damals gewesen, sondern ich denke schon, dass es dann eine Pro-Grundgesetz und eine pro-humanistische Geste war, dort zu erscheinen. Und deswegen diese linke Kritik von wegen, ihr verzieht euch doch so, ihr seid hier gar nicht erwünscht oder so, finde ich dann auch wieder so ein bisschen die exklusive Linke so irgendwie, oder?
Ich finde das ist ein schöner Punkt, weil ich nämlich in den letzten Jahren auch im Nachdenken über diese Verschiebung im politischen Raum, die ja sowohl mit der AfD als auch durch die aktuelle CDU unter Merz stattfindet, die ja stark auf so autoritärere Politiken zielt. Ne? Das sehen wir bei der Prien, Familienministerin, das sehen wir bei Weimar in Bezug auf Kultur, das sehen wir vom Innenministerium ja mit als Impuls so reingeben über Dobrindt. Also da gibt's und Weimar, Merz, der das alles überhaupt nicht stoppt, sondern der sagt, ja, das ist genau in meinem Sinne. Also du siehst da so eine Verschiebung. Und diese Verschiebung hat zur Folge, dass eine bestimmte Ära aktuell endet. Bis die letzten Jahrzehnte, die ich kulturpolitisch gearbeitet habe, waren Jahrzehnte, in denen einem staatliche Akteure tendenziell als Partner, als Ermöglicher gegenübergetreten sind. Und das auf eine Weise endet aktuell. Also jetzt sozusagen ist der Staat verdächtigt, seine Zivilgesellschaft irgendwie gegen ihn zu arbeiten. Deswegen die kleine Anfrage nach der Bundestagswahl, die die Omas gegen Rechts und Korrektiv unter anderem mit betroffen hat, bis hin zu der Umstrukturierung des Programms Demokratie leben durch Karin Prien aktuell oder eben diese Verfassungsschutzanrufung, die ja auch was mit Verdacht, mit sozusagen Misstrauen gegenüber dieser Zivilgesellschaft zu tun hat und der Kulturproduzierenden oder so. Und
darf ich ganz kurz einhaken?
Ja, bitte. Ja.
Ich verstehe es total und ich würde ganz kurz einhaken und sagen, aber ist denn die Kritik, der Staat verdächtigt seine Bürger, das ist mir zu schwarz-weiß einfach. Ne? Wir können also bitte dann, also und du machst es ja auch, du nennst ja auch Namen und Leute, die ihren Job besser machen könnten, ob es jetzt Weimar ist oder eben auch Prien Demokratie leben und wie das Programm umgebaut oder auch demoliert wird. Das war hier schon oft im Thema Podcast und kann auch heute sehr gerne Thema sein, weil es mich auch total besorgt und weil ich es auch total problematisch finde. Aber das kannst du ja nicht. Du kannst ja, das wäre mir zu viel, das jetzt in so einen Generalverdacht gegen staatliche Autorität oder so umzudenken. Ne? Also wenn wir zum Beispiel irgendwann eine andere Regierung haben, in der halt weniger CDU stattfindet und mehr, weiß ich nicht, grün, rot, rot oder so. Man darf ja noch träumen und wünschen, dann wäre das wahrscheinlich anders. Oder würdest du sagen, Macht korrumpiert immer und der Staat will immer seinen Leuten hinterher, das ist mir zu, ich bin 16 und linksmäßig.
Nicht immer. Immer ist mir auch zu weit. Ich würde sehr konkret sagen, die Hoffnung, die du da formulierst, ist, sagen wir mal, ich sag mal ein bisschen eine liberal-bürgerliche Hoffnung darauf, dass der Staat immer wieder seine Mitte findet. Aber wir wissen ja aus der deutschen Geschichte, dass das nicht immer der Fall ist. Der Staat kann durchaus ein Instrument der Gewalt und Unterdrückung sein. Das wissen wir. Dieses Potenzial besteht. Und wenn ich eine Tendenz feststelle, dass eine ganze Reihe von PolitikerInnen anfangen, nicht nur die aktuell in der Macht sind, sondern auch das, was in Sachsen-Anhalt sich gerade ankündigt durch die AfD und durch den Umbau, der ja wiederum Druck ausübt auf das, was die CDU gerade macht, dann sehe ich einfach, dass gerade eine Art Verschiebung, eine Veränderung stattfindet zu dem, was vor 20, 30 Jahren Modus operandi, also einfach die Art und Weise war, wie sich ein Staat oder die Akteure des Staates in Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihrer Bevölkerung gestellt haben. Das sozusagen stelle ich fest.
Ja, aber darf ich dann wieder einhaken? Aber gibst du deine pluralistischen, demokratischen Rechtsstaat schon nicht teilweise auf, wenn man schon sagt, ja, dafür, oder ist ja nicht irreversibel? Genau das, was ich eben hoffe, ist, ich sag nicht, ist es automatisch und ein Rechtsstaat findet automatisch wieder zu mehr Grundrechten und zu mehr mehr Menschenrechten und zu mehr bürgerlicher Politik und zu mehr Friede, Freude, Eierkuchen zurück. Das denke ich nicht. Ich denke, man muss daran arbeiten. Ich denke, das ist Zivilgesellschaft, das sind Aktivisten, das ist Parteipolitik, aber eben antiextremistische Parteipolitik. Ne? Also eben von denen, wie man es hier manchmal, es klingt ja fast schon so ein schimpferischer Unterton mit, wenn man bürgerliche Parteien sagt. Aber ja, von Parteien, die bürgerliche Werte auch wie ein Anstand und ein Miteinander und auch ein vielleicht nicht in allen Teilen immer derselben Meinung sein, aber ein Miteinander auskommen und eben ein pluralistisches Gesellschaftsbild vertritt. Also sowas gebe ich ja nicht auf. Und wenn man sagt, da gerät jetzt was in Rutschen, ich denke auch, da gerät ganz viele Rutschen ins Rutschen mit der AfD, aber ich hoffe eben nicht, dass es irreversibel ins Rutschen gerät, weil sonst können wir uns diese ganzen Podcasts und den ganzen Aktivismus und das ganze Bücherschreiben auch schenken.
Ja, aber ich finde, das ist zu sehr Baby mit dem Bart ausschütten Rhetorik, so ein bisschen zu sagen, naja, also wenn das so ist, dann drauf geschissen. Ich glaube, das Entscheidende ist doch jetzt zu überlegen, wie organisieren wir diese Niederlage, wie organisieren wir dieses Rutschen. Meine Pointe wäre vielleicht zu sagen, man muss sich eine Zivilgesellschaft und ihre Kooperationsfreudigkeit schon auch verdienen. Und wenn eine Politik sagt, wir finanzieren euch nicht mehr, dann sagt eine Zivilgesellschaft, ja, dann sind wir von euch auch ehrlich gesagt gar nicht mehr abhängig. Also sprich, ich glaube, dass da eine Wechselwirkung stattfindet, die von der CDU massiv unterschätzt wird, dass nämlich, ich glaube, ein Berliner Intendant hat mal gesagt, wenn du eine soziale Bewegung kontrollieren willst, dann finanzier sie. Also dass du natürlich eine Form von, dass die Finanzierung durch den Staat und die Kooperationswilligkeit durch den Staat auch eine Art von Domestizierung und Disziplinierung von Zivilgesellschaft erzeugt. Das sehe ich die ganze Zeit auch als jemand, der Mittel schon verarbeitet hat, wie sozusagen so Nachfragen und Anfragen von oben kommen.
Ja. Und
die Frage
dann,
in so einem...
Führ bitte erstmal aus.
Ja, aber ich denke dann... Die Frage in so einem autoritären Turn ist ja schon, ob das, was wir ja schon lange wissen, wenn wir über wehrhafte Demokratie in einem Staat nach 45 nachdenken, ist ja, dass die Zivilgesellschaft im Zweifelsfall die Aufgabe des Korrektivs, die Aufgabe sozusagen des Bollwerkes übernimmt. Und aktuell scheint mir Parteienpolitik tatsächlich ein bisschen die Orientierung zu verlieren. Es gibt eine fundamentale intellektuelle Krise in der CDU. Die SPD ist kaum noch sozusagen in der Lage, sowas wie eine Volkspartei abzubilden, geschweige denn in den Wahlergebnissen dann auch einzufahren. Das heißt, wir haben eine total problematische Transformationssituation gerade, und in dieser Situation fangen politische, staatliche Akteure an, die Zivilgesellschaft auch noch misstrauisch zu beäugen, anstatt sie dankbar letztlich zu behandeln und zu sagen, gut, dass ihr wenigstens noch wisst, wo vorne und wo hinten ist. Und daraus finde ich es schon ein Ergebnis, ein radikalisierteres, auch ein autonomeres Konzept von Zivilgesellschaft, was sagt, wie organisieren wir uns jenseits staatlicher Förderung? Wie organisieren wir uns jenseits staatlichen Supports und im Zweifelsfall vielleicht sogar gegen staatlichen Support? Ne? Also das sozusagen, das kann schon passieren, und es steht übrigens in jenseits der großen städtischen Zentren auf dem Land in Ostdeutschland oder auch in Teilen von Westdeutschland bereits schon akut den Leuten vor Augen. Ne? Die müssen sich schon gegen staatliche Gängelung durchsetzen, und ich glaube, dass das eine Frage ist, mit der wir uns besser früher als später beschäftigen, um dann nicht überrascht zu sein und zu sagen, oh Gott, das haben wir ja gar nicht so richtig kommen sehen. Wir sehen es ja kommen, weißt du?
Werbung. An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, den EWS Schönau, den Stromrebellen für eine gerechte Energiezukunft. Bekannt als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald, begann die EWS Schönau vor über 30 Jahren als Elterninitiative gegen Atomkraft. Heute versorgen sie Menschen in ganz Deutschland mit 100% echtem Ökostrom. Unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen und genossenschaftlich organisiert. Was die EWS Schönau besonders macht, sie setzen sich für eine dezentrale, bürgernahe Energieversorgung ein. Neben dem Bau und Betrieb eigener Wind- und Solarparks ist ein Herzstück ihres Engagements das eigene Förderprogramm. So fließen jährlich mehrere Millionen Euro in den Einsatz für eine gerechtere Energiezukunft weltweit. Du möchtest gemeinsam mit den EWS für die Energiewende und den Klimaschutz einstehen? Dann erfahre jetzt mehr unter www.ews-schönau.de. Werbung Ende. Ja, dann aber frage ich dich, gibt es da nicht einen kleinen Widerspruch, wenn du sagst, es findet jetzt eine Emanzipation statt von auch von Zivilgesellschaft, auch vom Staat, vielleicht auch aus einer Enttäuschung heraus, wo man sagt, hey, ihr habt was gegen uns und ihr lasst unsere Buchhandlungen ausforschen und überhaupt findet sich der Bürger sehr auf die Finger geschaut und andauernd kommt ein Merz um die Ecke und sagt, arbeitet mehr und überhaupt seid ihr gar nicht, ne, will uns so zu mehr Arbeit peitschen und so. Also, dass man sich so ein bisschen in einem antagonistischen Verhältnis auch zumindest zur Regierung empfindet, zur jetzigen Regierung, dann muss man aber sagen, dann dürften wir Linksprogressiven ja gar nicht so viel rumlamentieren, dass jetzt zum Beispiel das Förderprogramm Demokratie Leben umgestaltet, ich denke eben in Teilen abgeschafft wird. Ne? Also unsere Bildungsministerin Prien, die sagt jetzt nämlich genau sowas. Ne? Also sie sagt ja, wir müssen jetzt hier auch nicht alle fördern und so. Und ich bin allergisch gegen Identitätspolitik, war ein Zitat von ihr. Und müsstest du da nicht sagen, juhu, dann sollten sich die NGOs und die Vereine und die Organisationen, es das heißt ja auch nicht Regierungsorganisationen, ne? NGOs sind nicht Regierungsorganisationen, die in Teilen dann aber auch wieder gefördert werden mit Fördergeld, wie eben aus dem Programm Demokratie Leben, scheint paradoxerweise, ne, Amadeo Antonio, ganz viele Hate Aid, wir haben, wie sie alle heißen, ne? Anne Frank, Bildungsstätte, viele, viele weitere, auch Studien werden daraus gefördert. Müsste man dann nicht sagen, aus diesem Emanzipationsgedanken, ja geil, dann lassen wir uns jetzt in Ruhe, dann nehmen wir eure Kohle auch nicht mehr und dann, du merkst ja nicht, dass Leute Konfetti werfen, so eigentlich im Linksprogressiven, sondern es ist eine existenzielle Bedrohung, weil eine wichtige finanzielle Säule, eine staatliche Säule, eine Finanzierungssäule wegfällt.
Ja, logisch. Also ich würde sagen, was wir gerade erleben, ist die partielle entweder Selbstzerstörung oder so zumindest Selbstdekonstruktion der bürgerlichen progressiven oder bürgerlichen Gesellschaft, so wie sie bis die letzten Jahrzehnte irgendwie funktioniert hat. Das findet natürlich statt unter dem Druck von internationalen Krisen, von wirtschaftlicher Konkurrenz, von Aufstieg von Rechtspopulismus und wirklich völkischer Rechten und so weiter. Rückkehr ja auch in beiden Fällen, die ja auch was mit der Nichtbewältigung dieser Dinge zu tun hat. Diese Bewältigung wiederum war ja so ein bisschen auch das Versprechen einer Phase der sozusagen verstärkten Finanzierung von Zivilgesellschaft und sowas wie erinnerungskulturellen Akteuren oder so, dass man gesagt hat, also das brauchen wir, um eine bestimmte Form von Widerständigkeit zu organisieren. Ich habe da viel sozusagen Kritik an den Funktionsweisen, wie das bisher gelaufen ist. Und das hat natürlich auch mit einem Zurückschrecken vor den echten Konsequenzen zu tun. Also sozusagen eine echter Versuch, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt, hätte immer auch bedeutet, institutionelle Strukturen umzubauen, personell wirklich was zu verändern, Leute tatsächlich vor ein Gericht zu stellen und verantwortlich zu machen für die Gewalt, die sie zum Beispiel im Nationalsozialismus ausgeübt haben. All diese Dinge sind so gut wie nie passiert. Und in diesem Sinne ist bürgerliche progressive Politik ganz oft auch Symbolpraxis, also symbolische Tätigkeit, die Lichterkette, was weiß ich, der offene Brief, das gemeinsame Peace-Zeichen auf dem Feld, also auch die Demo bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, dass darin, da in diesen all diese Praxen müssen jetzt auf den Prüfstand, weil sie auf eine Weise nicht funktioniert haben oder nicht mehr funktionieren. Aber wenn ich sage, wir müssen darüber nachdenken, wie eine progressive Zivilgesellschaft funktionieren kann jenseits staatlicher Förderung, dann reagiere ich auf eine absehbare Definanzierung dieser Räume. Ich sage nicht, das ist voll gut. Ich sage nur, wir müssen darüber nachdenken. Und ich glaube, es gibt Orte, die das bereits seit Jahrzehnten einüben. Es gibt Archive, die dieses Wissen über, wenn nicht Jahrhunderte eingeübt haben, nämlich die Archive der Minderheiten, der diskriminierten Gruppen, die sozusagen keine staatliche Unterstützung bekommen haben. Ne? Juden, Jüdinnen haben keine staatlichen Mittel bis 33 bekommen, sondern haben sich weitgehend selbst organisiert. Und ich glaube, das sozusagen, dass darin ja auch Wissen, eine widerständige Praxis existiert, an die wir uns vielleicht erinnern müssen. Das, glaube ich, ist spannend und es gibt uns zumindest irgendwas, worauf wir uns jetzt konzentrieren können, anstatt einfach nur so Kaninchen vor der Schlange zu sein und zu sagen, oh Gott, was passiert hier? Wir wissen jetzt auch nicht genau, was wir machen sollen.
Also positiv formuliert, wir müssen die eigenen Kräfte kanalisieren und auch vielleicht Emanzipation vom ja, vom Staat, von der Regierung weg, von regierender Politik hinweg als etwas Positives begreifen? Meinst du sowas?
Also das glaube ich, habe jetzt gerade viel David Graeber gelesen Anfang des Jahres und gehört. Das ist so ein anarchistischer Anthropologe. Ne? Ist der schon aufgetaucht im Podcast auch?
Entschuldige. David Graeber ist der Autor von Bullshit Jobs. Ne? Genau, also er hat auch etwas über Schulden geschrieben. David Graeber kenne ich als Leser. Genau, ich habe ihn gelesen. Ich habe Bullshit Jobs sehr gerne gelesen. Ich glaube nicht viel anderes. Genau, aber ich wollte dir gar nicht das Wort fallen. Ist ein verstorbener Anthropologe, den du jetzt... Wie zitierst du oder was findest du gut an ihm?
Der hat eine ganze Reihe von Essays geschrieben mit schon tollen Titeln, sowas wie der Titel Despair Fatigue, also die Ermüdung mit der eigenen Verzweiflung, was ich eine total schöne Figur einfach finde für mein Gefühl, nachdem ich irgendwie 3 Jahre traurig und verzweifelt war, dann sozusagen, okay, aber das kann es irgendwie auch nicht sein, das ist irgendwie auch langweilig, es muss irgendwie anders weitergehen. Und wir sind ja auch wahrlich nicht die Ersten, die das erleben, dass sozusagen eine Mehrheit gesellschaftlich tendenziell keinen Bock auf Vielfalt, auf auch Teilen, auf Umverteilung, all die Dinge, die man so tun müsste, um eine ungerechte Gesellschaft gerechter zu machen, haben. Und David Graeber ist jemand, der vertritt ganz aktiv.
Ich muss gerade ein bisschen lachen. Also wir sind wahrlich nicht die Ersten. Sorry, dass ich wieder klamauke, aber dachte ich an wahrlich, da war ich gerade wieder genannt, ich bin Wahl, so laut akustisch.
Nein.
Wir sind wahrlich nicht die Ersten. Ja, er hat wahrlich gesagt, wir sind wahrlich nicht die Ersten. Sorry, da hat Timmy Hope kurz wieder reingefunkt. Wir sind wahrlich nicht die Ersten, die verzweifeln und die sich neu organisieren.
Genau. Und David Graeber ist jemand, der sozusagen ganz aktiv sich auf so eine Tradition des Anarchismus bezieht. Und zwar Anarchismus nicht im Sinne von keiner Ordnung, sondern im Sinne von Selbstorganisation. Und ich fand es total inspirierend. Und zwar auch, ist jetzt so posthum ein Sammelband erschienen, der, glaube ich, auch beim Tropenverlag veröffentlicht worden ist. Und da gibt es ein total schönes Vorwort. Und da sagt die Autorin, alte Freundin von Graeber, es gilt immer so, als Adel der Intellektuellen pessimistisch zu sein. Aber eigentlich muss man doch ehrlich sagen, Pessimismus ist einfach. Wir haben immer irgendwann recht. Ist nicht der Adel des Intellektuellen eigentlich Hoffnung zu haben, an einem Punkt, an dem er immer wieder enttäuscht wird und dann einfach weiter zu hoffen? Und Graeber ist jemand, der verkörpert genau das. Und ich finde, darin liegt irgendwie eine total traurige und schöne Einsicht, dass es nämlich wie keine wirkliche Aussicht auf Hoffnung oder auf die Erfüllung der Hoffnung gibt und gleichzeitig aber das weitaus mutigere ist, darauf zu hoffen, dass Menschen in der Lage sind, sich zum Beispiel selbst zu organisieren, dass Menschen eigentlich eine gerechtere Gesellschaft wollen, dass darin, glaube ich, irgendwie eine Art von Aufbruch liegt, der gerade aktuell in einer Zeit, in der so viel Anlass für Trauer und Verzweiflung und irgendwie so Verlustgefühle oder so ist, dass gerade jetzt es eigentlich voll spannend ist, zu überlegen, okay, das ist jetzt passiert, die letzten 30 Jahre waren anders und wie machen wir weiter? Und dafür ist es absolut entscheidend, dass wir aber anerkennen, dass gerade was zu Ende geht. Wir müssen verstehen, dass gerade was endet, was die letzten Generationen eigentlich erzählt worden ist, nämlich, dass wir diese Gewalt erfolgreich überwunden haben, dass Deutschland ein sich immer weiter demokratisierendes Land ist, die verspätete Nation, die am Ende sozusagen doch noch im Kreis der zivilisierten Nationen ankommt. Was ja kaum jemand hat kommen sehen, ist, dass auch diese zivilisierten Nationen wegbrechen, ja, siehe USA, siehe das, was möglicherweise in Frankreich bald passieren wird und so, oder in England. Also wir sind sozusagen an einem super problematischen Punkt, und mir scheint sozusagen auf dieses Gleichgewicht zu hoffen, was sich wiederherstellt, dass ich sehe es, ich fühle es gerade nicht, ich sehe es gerade auch nicht. Ich glaube, wir müssen mehr sozusagen für uns selber schauen, auch wie organisieren wir uns, wie bleiben wir bei unseren Freundinnen, wie verlieren wir nicht unseren Herz und unseren Verstand. So.
Ja, dass ich dir mehr Hoffnung wünsche, den Eindruck hatte ich auch ein klein bisschen bei der Lektüre deines Spiegel-Interviews, das Mitte Mai rausgekommen ist. Da ging es, oder der Titel war: Wofür betreiben wir diese Art von Ahnenforschung jetzt, wenn wir sie jahrzehntelang nicht betrieben haben? Es war ein Zitat von dir, und unter anderem sagst du: Vor allem dann nicht, als Oma oder Opa noch am Leben waren. Mein Verdacht ist, Das Interesse ist jetzt so groß, weil aus der Generation der Täter und Mitläuferin kaum noch jemand lebt und man jetzt ohne größere familiäre Kosten dieses Erschauern gemeinsam erleben kann. Also da ging es vor allem um die NSDAP-Familienrecherche. Und also die Kartei ist ja gerade eine Kartei veröffentlicht worden, die man über verschiedene Wege, unter anderem Zeit Online, darauf zugreifen kann und wo jetzt viele Deutsche nachschauen, was denn ihre Familie oder Menschen gleichen Namens, Verwandte vor knapp 100 Jahren gemacht haben, also ob sie Mitglied der NSDAP waren oder nicht. Und da bist du relativ ablehnend, habe ich den Eindruck, in diesem Spiegel-Interview weiß nicht. Also ich hatte den Eindruck, also ich oder von mir aus gesprochen, ich fand es eher gut und ich finde es in Teilen auch mutig, wenn Leute sich damit beschäftigen und auch jemand wie Jonas Stephan, der hier zu Gast war im Podcast zur Folge zum 8. Mai, ein Historiker, der ist jemand, der aussagt, der Leute ermutigt, herauszufinden, was ihre Familie damals gemacht hat, Familiengeschichte über Generationen hinweg zu begreifen. Der sagt, das kann eine ganz spannende und wichtige und auch sicherlich traurige, traumatische Angelegenheit sein, weil vielleicht auch Lebenslügen auffliegen. Ne? Stichwort Opa war im Widerstand oder so. Ne? Es gibt ja so also es wird ja so erzählt, dass viel mehr, es sind ja statistisch, es können gar nicht so viele Leute im Widerstand gegen die Nazis gewesen sein, wie es immer seit ewig erzählt wird. Und das sind ja eigentlich Sachen, die auffliegen können, zum Beispiel, indem man in so einer NSDAP-Mitgliederkartei nachschaut und sieht, nee, Opa war vielleicht schon Mitglied ganz früh, wo niemals so gezwungen wurde, Mitglied zu sein, sondern wo die frühen Mitglieder
wurde nie jemand gezwungen. Es wurde nie jemand gezwungen, das waren immer freiwillige Eintritte, ja, voll.
Mhm. Klar, jetzt können wir natürlich überreden, was heißt Zwang oder so, und wenn Leute sich soziale Vorteile erhoffen, ne, also das vielleicht schon, wollen wir nicht schön reden, du hast recht, wurde niemand mit der Pistole an den Kopf gezwungen beizutreten, das ist hier ganz bestimmt nicht, aber ich hatte den Eindruck, dass du bist wirklich nicht sehr beeindruckt gewesen, dass Leute jetzt in dieser Recherche tätig sind, warum nicht?
Ich finde, die zweite Art, wie du es jetzt gesagt hast, passt, trifft mehr das, was ich fühle, ich bin nicht beeindruckt davon. Mhm. Es ist mir eigentlich ein bisschen egal, ob Leute das machen oder nicht. Und das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Und das hat, also das daran hängt ein, würde ich mal sagen, mittlerweile ein Jahrzehnt Nachdenken über Erinnerungskultur, was wiederum aufbaut auf Jahrzehnte Kritik an Erinnerungskultur, die davor schon waren. Michael Bodemann, Eike Geisel, Wolfgang Port, die frühen antideutschen Takes, die sozusagen noch theoretisch spannend waren und nicht so sehr politisch polemisch polarisiert oder I don't know, wie man diesen Niedergang der Antideutschen beschreiben will, ist aber jetzt auch nicht Gegenstand der Ausführung. Mhm. Ich glaube, eine Sache, die vielleicht wichtig ist, ist, dass wir, oder dass eine meiner Einsichten bei dieser Arbeit zur Erinnerungskultur ist, dass Deutschland etwas ganz Besonderes in den letzten Jahrzehnten geschaffen hat, und das ist die Fähigkeit, wenn man so will, eine Zentrifuge, die negative Materie der Gewalt umzuwandeln in eine positive Energie für ein neues nationales Selbstbild. Weil wir so gut aufgearbeitet haben, dürfen wir wieder stolz sein auf Deutschland. Da wird sozusagen, auf der einen Seite wird Holocaust-Erinnerung reingegeben, auf der anderen Seite kommt Stolz auf Deutschland raus. Das sozusagen ist die alte Linie, die wurde schon in den 90er Jahren durchgearbeitet. Die wurde auch in den 90er Jahren ganz aktiv politisch vor sich hergetragen. Weil Deutschland gut aufgearbeitet hat, darf Deutschland wiedervereinigt werden. Weil Deutschland gut aufgearbeitet hat, dürfen wir 2006 zur WM die Deutschlandfahnen wieder rausholen und so. Also da gibt es eine eigentümlichen Energieumwandler, der aus Gewalt stolz macht. Das ist sozusagen das eine. Und jetzt sehen wir in den letzten paar Jahren verstärkt, dass Erinnerungskultur immer stärker ausgedeutet wird, insbesondere von rechts zu einer Erinnerungsleitkultur. Also die Idee, dass, weil wir gut aufgearbeitet haben, wir Minderheiten aufrufen können, sich besser zu benehmen, zu disziplinieren oder Deutschland zu verlassen. Das ist was, das sehen wir sogar auf Gesetzesprechungsebene. In Hessen gibt es gerade zum Beispiel die Idee, dass Leute ihren Aufenthaltstitel verlieren, wenn sie was nicht im Sinne der deutschen Erinnerungskultur sagen, was in diesem Fall heißt, was hasserfüllt ist gegen Israel. Das sind sozusagen alles Prozesse, die laufen zeitgleich ab. Und du hast eine AfD natürlich, die, und auch das, glaube ich, ist wichtig immer wieder zu sagen, weil dieses komische Bild immer noch existiert, dass die AfD die Erinnerungskultur abschaffen will. Ich glaube wirklich, die AfD will mit der Erinnerungskultur nur was anderes erreichen. Die wird nicht hingehen und alle KZ-Gedenkstätten zumachen, sondern die will über Erinnerungskultur die Abschiebung von Muslimen rechtfertigen zum Beispiel. Die will über Erinnerungskultur den Stolz auf Deutschland rechtfertigen. Wenn wir uns die Gaulandrede zum Vogelschiss anschauen, dann sagt er, weil wir gut erinnert haben, dürfen wir wieder stolz sein auf Deutschland. Genau die gleiche Figur, die wir schon in den 90er Jahren sehen, in Bezug auf Wiedervereinigung. Also will sagen, Erinnerungskultur ist kein positiver Begriff, sondern der wird zunehmend von rechts angeeignet, wenn man so will, zunehmend funktionalisiert, um bestimmte Dinge zu ermöglichen. So, das sozusagen ist der Stand der Dinge. Und dann hast du diese NSDAP-Kartei und die Leute gehen dahin, fangen an, da zu googeln und was genau passiert dann? Und mein Verdacht als Soziologe auch ist, dass da ein gewisses kulturelles Kapital daraus entsteht, zu sagen, ich habe meine Verwandten recherchiert, ich bin aufgeklärter als meine Vorfahren, die in einer Selbstlüge gelebt haben. Und auf eine Weise beweist es, dass ich auf Seiten der Guten stehe, selbst wenn uns die deutsche Gegenwart gerade auf eine Weise ins Rutschen gerät, die wir erstmal konfrontieren müssten. Und ich habe so ein bisschen dieses Ersatzhandlungsgefühl da drin, dass Leute anfangen, sich damit zu beschäftigen, statt danach zu fragen, was es eigentlich heißt, dass hier bald eine völkische Partei ein Bundesland übernimmt.
Ganz viel Zustimmung zu vielem, aber auch ein bisschen Widerspruch, denn ich finde es in Teilen eben schon gut, wenn Leute sich der Vergangenheit stellen, wenn man die Vergangenheit nicht verdrängt. Und ich habe manchmal den Eindruck, und das sind auch so, ist auch so die Gegenrede, die du dann vom Interviewer oder von der Interviewerin, Eva Maria Schnur hat das Interview mit dir geführt, die du dann bekommst. Also es ist ja schon so, dass die Idee von nie wieder ist jetzt und sowas und die Idee, dass man sich mit Faschismus-Theorie nicht nur beschäftigt, sondern mit Faschismus-Geschichte und der Geschichte des Faschismus im eigenen Land. Und die Idee, warum wir erinnern, warum wir es Schülerinnen und Schülern beibringen, warum manche Schülerinnen und Schüler KZs besuchen, in Klammern müssen und sowas und warum man sich mit Anne Frank und Co. beschäftigt, ist ja eben nicht eine rein historisch Erinnernde und auch kein performativer Selbstbeweihräucherungsakt, kein reiner. Es hat sicherlich performative Elemente, da hast du total recht. Und dass man sich damit beschäftigt und vielleicht auch sich so ein bisschen auf die Schulter klopft und sagt, boah, das war jetzt schwer, ich bin toll oder wir sind so aufgeklärt, dass wir uns damit beschäftigen. Und wenn man dann komplett verdrängen würde, dass jetzt in Deutschland die AfD, also eine in großen Teilen rechtsextreme Partei, die stärkste Kraft ist, dann wäre da was schief. So, aber ich finde, das hängt nur teilweise zusammen. Und ich denke, in Teilen ist das durchaus richtig, dass Leute sich damit beschäftigen, sich mit der Vergangenheit konfrontieren, mit der Absicht aus der Geschichte zu lernen und Lehren aus der Geschichte mitzunehmen, weil, wie es ja so ganz oft heißt, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich so im Großen und Ganzen. Und ich denke, das ist schon nicht ganz ohne. Also es ist ja keine historische Autoerotik. Ne? Man macht es ja nicht, um sozusagen Erinnerungsweltmeister zu werden, als gäbe es irgendwelche Punkte zu sammeln. Es gibt ganz viele Länder, die setzen sich nie mit ihrer Vergangenheit, ihrer düsteren, ihren Genoziden, die in der Regel niemals so groß sind wie der in Deutschland. Die setzen sich nicht mit ihren Genoziden auseinander, mit ihrem Kolonialverhalten oder so. Ich habe den Eindruck, da gibt's auch was Paradoxes, was Linke wie du oder auch manchmal auch ich oder was Linksprogressive dann auch manchmal so kritisieren. Also egal, wie man es macht, macht man es falsch. Ne? Also würde jetzt eine CDU oder würden jetzt bürgerliche Parteien, würden jetzt Demokraten nicht erinnern und würde es kein performatives gesellschaftliches Erinnern geben, sondern man würde es so unter den Teppich fallen lassen, dann wird dir das nicht gefallen, ja, aber jetzt erinnert man sich und jetzt gibt es eine Erinnerungspolitik und das gefällt dir aber auch nicht, weil die Leute machen es falsch.
Weil die Leute alles, was sie anfassen, wieder zu einer Quelle für Nationalstolz umwandeln. Ich finde, also das ist das eine und das andere ist, ehrlich gesagt, mach doch, was du willst, aber erwarte nicht, dass ich das toll finde. Ich finde, dass in diesem komischen erinnerungskulturellen Kosmos die Rolle der Juden, und als der werde ich ja in dem Spiegel auch interviewt, ist, das irgendwie zu bewerten und zu sagen, I'm sorry, aber Liebe kriegt ihr dafür nicht von mir. Das ist verdammt das absolute Minimum, was ich erwarte, dass Leute mit ihrer eigenen Familiengeschichte sich konfrontieren. Und wenn ihr das bis heute nicht gemacht habt, dann was ist los? So ist ja nicht so, als wäre die Kartei nicht verfügbar gewesen. Sie war nur nicht online auf Spiegel und Zeit. Ne? Also man hätte sich damit schon beschäftigen können. Die Informationen lagen vor. Und die Frage, warum das nicht passiert ist, die können wir alle, glaube ich, für uns relativ gut beantworten. Und jeder für sich selbst auch mit ein bisschen Soul-Searching, warum das so ist. Und jetzt ist es gerade eine Mode, sich das anzuschauen. Und ich finde, also auch kulturwissenschaftlich kann man fragen, warum? warum ist das gerade eine Mode? Und die Antwort darauf ist, glaube ich, nicht nur, weil wir alle so selbstkritisch sind oder weil wir alle verhindern wollen, dass es wieder passiert oder so. Das scheint mir irgendwie ein bisschen spät so für diese Art von Intention. Und ehrlich gesagt, ich habe heute, gestern hatte ich einen Gedanken, jetzt mal egal, wann das hier gesendet wird, also vor kurzem hatte ich den Gedanken, warum eigentlich es keine AfD-Mitgliederkartei bei Zeit Online und Spiegel gibt. Und ich glaube, sofort, wenn ich das sage, schreckt man so zurück und denkt, oh, das ist aber Privatsphäre, das ist nicht okay, wenn man das macht, das ist Denunziation und so. Aber was unterscheidet das von der NSDAP-Mitgliederpartei? Und die Antwort darauf ist, die Leute sind halt alle tot. Und also irgendwie auch, ne? Die Leute in der NSDAP waren ja auch nicht alles Völkermörder. Also ich glaube sozusagen, auch das ist ja mittlerweile klar, auch bei der sozusagen sie umgebenden Spiegelberichterstattung, dass das, was da aufgearbeitet wird, ja auch wieder kontextualisiert werden muss. Eine Mitgliedschaft in der NSDAP bedeutet ja erstmal vor allem das. Und was die Leute dann getan haben, bleibt Gegenstand einer Recherche, eines Recherchenotwendigkeit. So.
Den Beitrag habe ich natürlich auch in der Recherche, apropos Recherche, mitgebracht. Du hast geschrieben, Zitat, hey Spiegel und Zeit Online, wie wäre es eigentlich als nächstes mit einer AfD-Mitgliederkartei, bei der man die eigenen Verwandten suchen kann? Fragezeichen, Zitat Ende. Und auch Max und ich bin natürlich der allerletzte, der jetzt ein Juden irgendwie in NS-Verharmlosung oder sowas erzählen wollen würde. Aber der Vergleich wäre natürlich, dass die NSDAP die Partei des millionenfachen Mordes letzten Endes ist und war, ne? Und was sie mit der AfD teilt, ist, das sehen wir beide, glaube ich, gleich, ist eine faschistische Ideologie. Ist eine hypernationalistische, extremistische Ideologie. So, und die AfD hat sicherlich viel Grausamkeit im Schilde. Ne? Björn Höcke schrieb schon vor vielen Jahren von einer wohltemperierten Grausamkeit und was auch immer. Ne? Also das sagen die, damit halten die auch nicht hinterm Berg. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass eine AfD, wenn sie irgendwann mal sofort an die Macht kommt, sei es nun Sachsen-Anhalt oder nein, Sachsen-Anhalt ist die Wahl jetzt im Herbst, aber die werden jetzt nicht sofort KZs bauen und so. Das hat die NSDAP ja auch nicht. Ne? Also ich glaube, sie teilen eine brandgefährliche Ideologie, so, ne? Und deswegen ist die Gleichsetzung NSDAP-AfD so, ich glaube, das ist legitimer Populismus, das mal so rauszuhauen. Aber ich denke, das ist es sind nicht Äpfel und Bier. Aber es ist schon so, wie gesagt, ich hasse die AfD, ich kritisiere die AfD und ich kann daran nichts Gutes finden. So, und ich denke, dass viele Leute, Björn Höcke inklusive, die kann man ja gerichtsfest einen Faschisten nennen. So, ne? Ist das nur ein satirischer Beitrag oder hättest du wirklich eine öffentliche, geht ja gar nicht so in deutschen Gesetzen, aber könntest du wirklich vorstellen, oder jemand wird hacken? Stell dir mal vor, jemand hackt jetzt die AfD-Server. Und deren ganzen Mitglieder werden so geleakt und dann können, das wäre gar nicht so uninteressant eigentlich, wenn das dann bereitgestellt würde, es wäre alles komplett illegal und dann könnte man da reinhacken, wer ist denn jetzt AfD-Mitglied und wer nicht. Das wäre total interessant und das wäre spannend herauszufinden und würde wahrscheinlich für die ein oder andere familiäre und nachbarschaftliche Verwerfung sorgen. Aber es ist doch was ein bisschen anderes als mit der Partei des deutschen Genozids im 20. Jahrhundert so eins zu eins gesetzt zu werden.
Natürlich ist es erstmal ein satirischer Beitrag und natürlich zielt der darauf, wie gute Satire es ja bestenfalls tut, ein echtes Problem zu benennen. Ja. Und das echte Problem besteht einerseits in der Frage, warum sich Millionen Leute wohl damit fühlen, so eine NSDAP-Mitgliedskartei durchzusuchen, aber die Frage nach der sozusagen AfD-Mitgliedschaft ihrer eigenen Familienmitglieder zum Beispiel nicht so zentral ist vielleicht. Also ich glaube, dass darin spielt noch was anderes eine Rolle. Das ist nicht nur die Schwere des Verbrechens, die von den Nazis ausging. Das ist schon auch, dass man mit lebenden Verwandten anders umgeht als mit Toten. Und dass sozusagen, solange der Nazi-Opa noch gelebt hat, man mit dem halt nicht so gerne so eine Art von Konfrontation gemacht hat. Und das wiederum führt, glaube ich, schon zu einer anderen damit verwandten Frage, die ja jetzt in ihrer sozusagen Katastrophalität oder so deutlich wird, nämlich, dass Deutschland sich selbst einfach nicht ausreichend Antifaschismus beigebracht hat. Also dass wir jetzt aktuell bei Umfragen eine AfD als stärkste Kraft und eine CDU zusammengenommen über 50% haben, beweist einfach, dass da irgendwas ganz fundamental nicht passiert ist. Dass die Leute keine Scham haben, dass die Leute immer noch glauben, das ist eine überzeugende Ideologie. Ich meine, was muss noch passieren, um nicht zu verstehen oder um endlich zu verstehen, dass eine faschistische oder eine rechtsradikale Ideologie letztlich zur Selbstzerstörung führt? Ich meine, man muss da nur einmal durch Köln laufen oder durch den Ruhrpott oder durch Teile von Berlin, um zu verstehen, was das auch für Deutschland geheißen hat. Und ich habe so ein bisschen, darin liegt so eine Art Todessehnsucht, die ich absolut verwirrend finde, weil ich den Eindruck habe, die Leute laufen wie einmal mehr in diese Art von Selbstzerstörung rein. Und sozusagen, das ist aber wie, die Feuilletons müssten voll sein damit, mit dieser Frage, mit dem Erschrecken davor, mit der Entrüstung darüber, mit der Angst, mit der Wut, mit all den Dingen, die das so auslöst. Und stattdessen sozusagen laufen die Leute Sturm auf eine NSDAP-Mitgliederkartei. Das ist sozusagen der Punkt, dass wir was vor Augen haben, an dem können wir wirklich beweisen eigentlich, was wir gelernt haben. Wir können wirklich unter Beweis stellen, wie anders wir geworden sind. Und stattdessen führen wir, würde ich sagen, Ersatzdiskussionen und diskutieren über Migranten, als wären die das Problem, was gerade von Erinnerungskultur sozusagen ausgeht mit Nie wieder ist jetzt. Als wäre sozusagen die Abschiebung von Musliminnen oder so das, was wir jetzt machen müssen, um zu beweisen, wie gut wir geworden sind. Das ist ja, was Nie wieder ist jetzt leider aktuell bedeutet. Und das ist doch absurd.
Stichwort Stadtbild und sowas, ne?
Ja,
und
zum Beispiel. Das ist doch absurd zu glauben, dass in einer Situation, in der eine völkische Partei die stärkste Kraft bei Umfragen ist, dass das irgendwie eine Antwort sein kann. Und dahinter steht natürlich die groß angelegte Suche nach Schuldigen. Und die Schuldigen sind deine eigenen toten Verwandten und die Schuldigen sind die Migranten und die Schuldigen sind auch die Linken. Die Zeit titelt ja nicht umsonst, ist links schuld an rechts. Wir, die Identitätspolitik ist ja jetzt quasi, und das meint ja uns, wir sind schuld daran, dass das gerade passiert. So. Das ist einfach alles Ablenkung. Das hat alles nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich diskutieren müssten.
Ja, verstehe ich. Gehe ich auch teilweise mit. Traurige Wahrheit ist natürlich auch, dass Deutschland eine aufgeholt hat, sozusagen. Ne? Also schauen wir nach Österreich, die FPÖ ist über 30%. Ne? Schauen wir nach Frankreich, die ehemalige Front National, Rassemblement National jetzt ist auch also in Nähe der Macht. So, Trump wurde zum zweiten Mal gewählt und führende Faschismusforscher verlassen das Land. Ne? Also das ist, soll das Ganze nicht relativieren im Sinne von Kleinreden, aber relativieren im Sinne von in Relation setzen zu anderen Ländern und so. Da kann man vielleicht auch, wie du es ja offenbar in Teilen bist, enttäuscht sein von deutscher Erinnerungspolitik oder deutscher Erinnerungskultur. Weil diese in Teilen vielleicht doch autoerotisch-politische, selbstreferenzielle Erinnerungskultur ja dann eben doch nicht dazu geführt hat, dass wir eine rechtsextreme Partei verhindern, einen neuen Nationalismus verhindern. So, aber da muss man sagen, vielleicht ist das dann auch kein spezifisch deutsches Problem alleine. Klar, wir haben diese spezifische Geschichte, die besonders, wo man denkt, sie müsste besonders abschreckend sein und wir sollten unsere Lektion gelernt haben. So, das stimme ich zu. Aber offenbar ist es ein internationales Problem. Nationalismus, voll. Hypernationalismus.
Voll. Also ich finde sozusagen, ich will es nicht kleinreden, ich will es großreden, ehrlich gesagt. Ich finde aber, dass jetzt finde ich einen Widerspruch in dem, was du sagst. Und das ist, glaube ich, gar nicht ungewöhnlich, nämlich zu sagen, einerseits ist Deutschland nicht wie der Rest der Welt und andererseits, aber kein anderes Land hat seine eigene Schuld so aufgearbeitet. Eins oder das andere, oder? Und die Frage ist auch, wie erklärt man, dass Deutschland tatsächlich ungewöhnlich stark die eigene Schuldverstrickung und so weiter irgendwie rhetorisch thematisiert und zum Zentrum der eigenen Politik macht und so weiter und so fort und zum Zentrum dieser staatlich ja weitgehend auch mitgeförderten Erinnerungskultur, wenn man so will. Und andererseits aber Bewegung nachvollzieht, die weltweit mit so einer neuen Rechten stattfinden. Dann ist doch diese außergewöhnliche Leistung vielleicht auf eine ganz andere Weise wirksam, als sie von sich selbst behauptet. Dann ist es nämlich gar nicht die Verhinderung der Rückkehr dieser Art von Gewalt, sondern vielleicht eher die Fähigkeit, trotz dieser Gewalt, die ja nun vor allem Deutschland nicht abstreiten konnte, wieder einen Weg reinzufinden in den Nationalstolz, in den Chauvinismus, in die Hegemonie, in die Dominanz, all die Dinge, die CDU ja jetzt in den letzten, also eigentlich in den letzten Jahrzehnten, aber natürlich unter Merz nochmal verstärkt, vorspielt. Wie man nämlich sagen kann, nie wieder das Jetzt und trotzdem eine extrem rechte Asyl- und Außenpolitik betreiben kann, die in einem totalen Widerspruch steht. Am besten natürlich zugespitzt in der Zusammenarbeit mit der AfD, wo die CDU, und das darf man, ist glaube ich wichtig daran zu erinnern, am 9. November 2024 noch sagt, nie wieder das Jetzt, wir sind die Partei der Erinnerungskultur, wir wollen Juden in Deutschland schützen, und keine 3 Monate später mit der AfD zusammenarbeitet. Das ist doch, also das, ich finde, noch pointierter kann man nicht zeigen, auf welche Weise Erinnerungskultur zwar eine Rhetorik ist, aber auf der konkreten, strukturellen, praktischen Ebene dann ganz andere Effekte hat, als wir sie, glaube ich, erwarten würden, wenn wir so einen Satz hören wie, ich bin dagegen, dass sich so etwas je wiederholt.
Was hältst du von dieser sehr tristen These, dass das Ganze vielleicht noch schlimmer sein könnte? Also es ist nie ein tolles Argument, aber es könnte eins sein. Denken wir an das Präventionsparadox aus der Pandemie, ne? Also ein Schaden, den man verhindert, der tritt nicht ein. Also entweder jetzt pandemisch von der Pandemie oder von Epidemie her, epidemiologisch heißt es, oder eben jetzt politisch, ne? Ein Schaden, den wir verhindern. Also es ist kein tolles Argument, aber wie gesagt, in der jetzt FPÖ ist weit über 30%, Trump hat gewonnen. So, also vielleicht gibt es auch eine alternative Realität, in der die AfD jetzt in einem Deutschland, in einem alternativen, als ist jetzt alternativ, wir haben das Wort alternativ versaut für uns schon, man kann gar nicht mehr ordentlich über Alternativen reden, in einem Paralleldeutschland, in dieser Parallelwelt hat dann die AfD 35% und nicht eben 27 oder so. Das ist kein tröstender Gedanke, es ist kein toller Gedanke, und wenn jemand krank ist, dann kann man ihn nicht oder sie nicht trösten, indem man sagt, du könntest viel kränker sein und so, ne? Und wenn sich jemand ein Bein bricht, soll man jemandem nicht sagen, immerhin hast du kein Krebs oder so. Also das bringt nichts, wenn man in Extremen denkt. So, ne? Aber vielleicht hat das, hat diese Erinnerungskultur, so performativ wie sie sein mag und so performativ wie sie war, doch was gebracht und was geleistet, aber längst nicht das, was sie hätte leisten sollen, nämlich den ganzen Scheiß verhindern.
Okay. Und dann bin ich bei dir. Dann würde ich sagen, okay, wir untereinander können sagen, weil natürlich gibt es ja auch erinnerungskulturelle Akteure, die zum Beispiel, also Linke, Migrantifa oder Antifa Genschlik, Hip-Hop-Geschichte, die ja auch eine antirechte Geschichte ist bis zu gewissen Grad. Das, was von Seiten jüdischer Aktivistinnen, Sinti und Roma, also Leute, die sozusagen akut auch von diesen Kontinuitäten rechter Gewalt betroffen sind und waren. Da gibt es ja auch eine Geschichte, die Teil dieser gesellschaftlichen Realität, Erinnerungskultur sind oder so. Ich glaube, was ich machen will mit meiner Arbeit, ist, den Blick frei zu bekommen auf die Differenziertheit der Praxen. Du hast die staatliche Praxis der Erinnerungskultur, die vor allem auch eine Praxis der Rhetorik und der Legitimierung von Politiken ist. Im Moment leider vor allem auch rechter Politiken, was ethisch-moralisch natürlich extrem, also Fragen aufwirft, ob man mit der Erinnerungskultur an die Shoah eigentlich alles machen kann, so. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine ganz handfeste Idee, dass Antifa Handarbeit ist und dass sozusagen Erinnerungskultur sich in jedem Moment auf dem Land, wo ein Rechter auftaucht und einen Jutz oder ein Jugendzentrum oder eine queere Bar oder so bedroht, sich beweisen muss. Und ich tendiere natürlich zu dieser Art von Verständnis, die ja und das muss man auch sagen, ein Minderheitenverständnis ist. Das ist nicht also Minderheiten im doppelten Sinne, nicht nur ein Verständnis von einer Minderheit von Menschen in Deutschland, auch ein irgendwie nicht bürgerliches Verständnis, weil die bürgerliche Traum ist ja, dass man diese Dinge am Ende herbeidiskutiert, herbeiwünscht und am Ende passiert es irgendwie, weil man es gesagt hat, so, also ohne Gewalt, ohne handfeste Auseinandersetzung, wo man einfach sagen muss, da machen auch die Rechten nicht mit, so. Die natürlich brauchen die auch ab einem gewissen Punkt eine Art von Gegendruck oder so. Leider ist es so, hat die Geschichte immer wieder gezeigt. Und auf der anderen Seite natürlich auch Minderheit, weil das die Geschichte ja auch derjenigen ist, die akut bedroht sind. Du musst dir deine symbolische Handlung auch leisten können, ja. Wenn du konkret bedroht bist, wenn dein Haus angezündet wird, wenn deine Freunde über die Straße gejagt werden, musst du dir andere Modelle überlegen. Viel praktischere. Und das, glaube ich, ist was, auch da wieder, das hat was mit der Geschichte von und mit der Aktualität von Minderheiten Traditionen zu tun, die mir wichtig sind, die ich auch meine, wenn ich Anarchie oder Linksanarchismus oder so sage. Und auf der anderen Seite auch mit einer Frage, die sich, glaube ich, auch für viel mehr Leute wieder neu stellen wird, je stärker die Dominanz der Rechten vor allem im parteipolitischen Spektrum wird, müssen wir uns schon fragen, wie wir uns selber organisieren. Und zwar nicht, weil das toll ist, nicht, weil ich mir das wünsche, sondern weil das einfach was ist, da will ich nicht völlig unvorbereitet drauf zulaufen.
Und du bist es nicht und viele sind es zum Glück nicht, muss man sagen. Widerstand gibt es, auch zivilgesellschaftlicher Widerstand wird gelebt. So zum Beispiel im April, ich musste gerade, während du geredet hast, über einen Vorfall denken, der beim Flohmarkt stattfand in der Märkischen Schweiz. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, in Brandenburg letzten Endes. Da sind dann junge Neonazis von einer Wandergruppe vom Dritten Weg, ne, der Partei Dritter Weg, sind dann quasi bei einem Flohmarkt eingetingelt und haben dann irgendwie angefangen, der rechte Parolen zu skandieren. Und da hat dann jemand sehr schnell diese laut und auch in Teilen aggressiv auftretenden jungen Neonazis zur Rede gestellt und auch denen gesagt, dass sie dort nicht willkommen sind. Dann wurde er auch wenig überraschend erstmal auch Opfer. Also er hat Pfefferspray abbekommen tatsächlich und wurde auch geschlagen. Aber diese Geste hat dann dazu geführt, dass sich ganz viele solidarisiert haben mit demjenigen, der dagegen gehalten hat. Und dass dann diese jungen Neonazis, die jüngsten waren, glaube ich, wirklich 14 erst, also Teenager und so, auch geflohen sind, später von der Polizei aufgegriffen worden sind, es auch Strafanzeigen gab und so. Also es gibt auch kleiner Trost, es gibt auch Widerstand, auch im Kleinen, und es gibt auch mutige Leute, die auch schon dieses Nie wieder ist jetzt nicht nur in irgendwelchen Sonntagsreden vor sich hertragen, sondern die wirklich ganz konkret Einschüchterungsgesten auch begegnen, in dem Fall sogar zum eigenen persönlichen Nachteil. Es sind keine, glaube ich, schlimmeren Verletzungen entstanden, Hämatome und Pfefferspray ist sicher auch nicht sehr angenehm, aber wirklich, nochmal Hut ab, auf jeden Fall an denjenigen, der das getan hat. Er heißt im Tagesspiegel, Es gibt einen Artikel, Christian Grimm, es ist ein Pseudonym, er heißt anders, aber falls du uns hier zuhörst, du bist eine coole Sau.
Mega. Und auf die wird es jetzt übrigens auch ankommen, glaube ich. Also da können wir jetzt sozusagen so ein bisschen wie so reinsegeln. Das meine ich mit einem vielleicht radikalisierten oder einem autonomeren oder einem empathischeren auch Verständnis von Zivilgesellschaft, zu sagen, am Ende müssen die an uns allen vorbei. Wir sind diejenigen, die darauf reagieren oder weghören. Und zwar überall. Ich glaube sozusagen, dass es da wirklich keinen Sinn ergibt, gegeneinander auszuspielen. Machst du das da oder machst du das da? Schreibst du Bücher, da bist du auf der Straße. Auch sozusagen arbeitest du zum Thema X oder zum Thema Y. Ich glaube, wir müssen wie so zu so einem Verständnis von Arbeitsteilung auch auf eine Weise zurückfinden, weil die letzten Jahre ja leider auch Jahre waren, in denen, sagen wir mal, eine gewisse Form von Selbstverständnis verloren gegangen ist, in der klar war, Leute arbeiten in einer komplexen, auch komplex gewaltvollen Welt an unterschiedlichen Dingen gleichzeitig, weil Themen jahrzehntelange Beschäftigung brauchen und weil es voll wichtig ist, dass wir uns gut auskennen in den Sachen, die wir machen, weil eine präzise Intervention damit zu tun hat, ob ich mich gut auskenne oder nicht. Das, glaube ich, wäre eine, also da, ich glaube, ich sage das überhaupt nicht, weil das alles schon da ist, sondern weil ich glaube, das ist jetzt wie eine riesige Denkaufgabe, die auch super spannend ist eigentlich, was wir jetzt eigentlich mit dieser neuen Realität machen. Und dafür müssen wir die Realität analysieren, verstehen und dann sozusagen Krone zurechtrücken und weitermachen.
Und analysiert und verstanden hat Jonathan Peaceman was Spannendes, also vielleicht hier verwandt, aber um ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen. Ein Artikel ist in der Welt erschienen, bei Springer Ende Mai, und ein Jonathan Peaceman, der investigativ unterwegs ist, an dieser Stelle viele Grüße, ich kannte ihn vorhin nicht und bin direkt reingefolgt, er nannte es eine Slopocracy. Was war, was ist eine KI-Slop? Was ist passiert? Ist ein Gastbeitrag erschienen von Mario Vogt, CDU Thüringen, von Sven Schulze, Sachsen-Anhalt, also CDUler beide. Die haben einen echt kurzen auch Artikel in der Welt veröffentlicht, und das Thema ist Es geht um Musik. Kannst du dir vorstellen, was wollen denn, Max, rate mal, was wollen denn CDU-Ministerpräsidenten von der Musikszene oder von der Musik? Was können die sich denn wünschen? Hast du eine Idee, eine Vorstellung? Es wäre schwer, sich vorzustellen, man ist CDU-Politiker, aber stell's dir vor, was, und du wärst CDU-Politiker und du willst was kritisieren oder was nörgeln oder was anderes von der Musikszene. Was denn?
Ich kenne leider die Meldung schon, deswegen kann ich jetzt nicht so tun, als würde ich raten.
Nein,
es geht natürlich darum, dass mehr deutsche Musik läuft im Radio, ist doch klar.
Scheiße, du kennst die Meldung schon, tatsächlich. Darum geht's. Aber genau, das ist es. Es geht darum, dass der Artikel heißt, wir brauchen mehr Raum für deutsche Stimmen. Okay, da gehen schon wieder so ein paar Alarmglocken an. Aber tatsächlich gehen nicht nur Alarmglocken an thematisch, sondern auch wenn man diesen Text durch ein KI-Erkennungstool jagt, was Jonathan Peaceman getan hat, dann kommt raus, dass dieser Text mit hoher Wahrscheinlichkeit, tatsächlich mit 100% Wahrscheinlichkeit, KI-generiert ist. Und wow. Tatsächlich, ich habe den Artikel auch nochmal heute extra in der Vorbereitung gelesen und er hat so ganz viele Eigenheiten und auch so ein paar Widersprüche und auch so ChatGPT-Geschichten von wegen A ist nicht B, sondern C, ne? Oder auch hebt Peaceman auch so Zitate hervor wie, diese Kontinuität ist keine Nostalgie, sie ist Argument. Und ich möchte mal ein bisschen was vorlesen, wie dieser Artikel aufgebaut ist, damit ihr wisst, wovon wir reden. Zitat: Musik ist mehr als Unterhaltung. Sie ist Sprache, Identität, kulturelles Selbstverständnis. Sie sagt uns, wer wir sind. Und deshalb müssen wir uns eine einfache, aber entscheidende Frage stellen: Wie hörbar ist dieses Wir eigentlich noch? Dieser Rückgang ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis von Strukturen, die das Globale begünstigen und das eigene leiser werden lassen. Doch was einmal galt, Johann Sebastian Bach aus Eisenach, Georg Friedrich Händel aus Halle, gilt heute genauso. Kulturelle Stärke entsteht, wenn Herkunft und Gegenwart zusammenkommen. Von Clouseau aus Erfurt bis Tokyo Hotel aus Magdeburg. Diese Kontinuität ist keine Nostalgie, sie ist Argument. Und dann geht es ewig so weiter. Und okay, ich lese nur einen Absatz vor, dann höre ich auf. Zitat: Diese Debatte ist keine Nebensache, sie ist eine Frage kultureller Selbstbehauptung. Nicht laut, nicht schrill, aber klar. Denn nur wer eine eigene Stimme hat, kann auch im Konzert der Welt gehört werden. Es liegt an uns, nicht durch Zwang, sondern durch Überzeugung, ihr den Raum zu geben, den sie verdient. Punkt. Zitat Ende. Na Max, was macht das mit dir, wenn du diesen, ja, wunderschönen germanischen Musikpathos hörst?
Ich würde sagen, es ist eine typische germanische Wurstigkeit. Das ist doch wirklich der Hammer. Von Georg Friedrich Händel zu Tokyo Hotel und von Johann Sebastian Bach zu Clouseau.
Ich glaube, Clouseau, also, hat da Gänsehaut bekommen. Ne? Ich als Clouseau, ich würde da sitzen und hätte Gänsehaut von Kopf bis Fuß, wenn ich das lesen
ich
würde.
Ich habe ja die frühen Alben von Clouseau, muss ich sagen, kenne ich sogar ganz gut.
Ja, und ich auch.
Ich glaube, Clouseau bräuchte frische Luft.
Hoffe ich, genau.
Also, I don't know. Ich meine, was soll man dazu sagen? Das ist ich habe ja schon dieses Schlagwort intellektuelle Krise der CDU in den Raum gestellt. Ich glaube, dass eine bürgerliche Position aktuell extrem personell auch extrem dünn aufgestellt ist. Die Leute wissen selber nicht mehr so genau, wie sie ihre Position eigentlich abgrenzen sollen gegen diesen, sagen wir, Rechtspopulismus, der so stark über diese Internetschiene auch läuft und über diese Zentrifugen der Polarisierung. Und auf der anderen Seite natürlich der doch sehr irgendwie auch überzeugenden Ansprüche einer pluralen demokratischen Position. Und da immer wieder natürlich zurückzufallen auf Argumente der nationalen Überlegenheit, der nationalen Eigenheit und so weiter, das ist das Einfallsloste, worauf man kommen kann. Und ich fürchte, ja, dass es auch am Ende vor allem dieser neuen Rechten kein Wasser mehr abgräbt, weil die machen das alles viel überzeugender und vor allem viel fresher. Und das ist sozusagen ein Problem. Wenn die nicht mal mehr sich hinsetzen können und einen ordentlichen Artikel selber schreiben, ne? Also wenn schon KI, dann Timmy. Weißt du, so um nochmal zu den Wahlen zu kommen. Wenn schon, dann, er hat sich das nicht ausgesucht und dann irgendwelche albernen Videos dazu. Also das sozusagen ist zumindest ein kreativer Einsatz davon. Wenn du das benutzt, um die gleichen, ewig gleichen Punkte einer sozusagen eines Mittelwerts konservativer Position von einer KI produzieren zu lassen, kann weg, oder?
Tatsächlich. Übrigens selber Herr Piesman hat tatsächlich unter einem Timmy-Beitrag, es war kein Timmy-Beitrag, in Frankreich ist ein anderer Wahl gestrandet und dann hat er, hat es sich nicht ausgesucht, auf Französisch darunter gepostet als Kommentar. Das fand ich, habe ich auch geliked, fand ich auch herrlich. Und also wir merken, es läuft einiges falsch, selbst in der Identitätspolitik, gegen die unsere Frau Prien allergisch ist. Ne? Aber ich bin auch allergisch gegen Identitätspolitik, nämlich gegen KI-Identitätspolitik in der Welt zum Beispiel bin ich sehr allergisch und finde das auch absolut fürchterlich. Und nicht mal seinen Populismus kriegt man heutzutage ohne Plagiat hin. Ne? Und das ist auch ein ganz dünner Artikel, wie man ihn eigentlich seine Referenten schreiben lässt. Und nicht mal das,
die Delegierten. Da steht doch eigentlich nicht, dann, ja, genau. Also, da steht doch dann KI für künstliche Identitätspolitik, wo vielleicht wirklich eine Rechte einen Copyright stärker drauf hat als das, was uns meinetwegen als Vertreter in einer pluralen Position immer vorgeworfen wird. Ich habe noch nie mit KI gearbeitet, was diese Dinge angeht, weil mir auch ehrlich gesagt die Ideen, die KI dann hat, die kreativen Vorschläge, die KI sozusagen da produziert, die sind einfach nicht gut genug. So, das entspricht einfach nicht meinen Ansprüchen und deswegen muss ich das dann doch immer wieder selber machen.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weißt du, apropos gute Vorschläge, weißt du was, ich hoffe, du weißt es nicht wieder mal, was ist ein eingereicht worden als Jugendwort des Jahres? Hast du es mitbekommen? Es gibt schon erste Einreichungen für das Jugendwort des Jahres und das ist ja immer so ein bisschen komisch, man weiß gar nicht, ob das, weißt du es, ne?
Nee, weiß ich nicht, Jan, da hast du mich jetzt erwischt.
Yes, endlich. Es ist wie, stell dir vor, das Wort Mehrzweckhalle, aber es ist Mehrzweckeier. Mehrzweckeier. Ja, weißt du? Es erinnert an das gute alte Mehrzweckeier. Und das ist jetzt die Mehrzweckeier sind jetzt das Jugendwort des Jahres. Also gut, ob das jetzt Jugendliche einreichen oder ob das mittlerweile auch wieder ein selbstreferenzieller Gag ist, einer Leute reichen irgendwas ein Szene. Das glaubt man ja auch manchmal, dass diese Jugendwörter nichts sind, was junge Menschen sagen, sondern was einfach Leute da reinkloppen in die Vorschlagsformulare, einfach die Bock drauf haben.
Damit Susanne Daubner es dann vorliest, weißt du?
Ganz genau, damit es dann in öffentlich-rechtlichen, mit trockener Miene, aber auch in einem lustigen Ritual und ritualisiert performativ, da haben wir es wieder, vorgelesen werden. Ja, wir haben noch, so langsam geht es in Richtung Ende, aber ein, zwei Themen habe ich noch. Zum Beispiel wollte ich noch mit dir drüber sprechen, wir kooperieren ja auch manchmal und beruflich arbeiten wir ja auch zusammen und tatsächlich haben wir vor anderthalb Jahren eine Austrittsbewegung auf X, ehemals Twitter, in Bewegung gebracht, muss man natürlich ganz, ganz offen sagen, das Ganze nach Vorbild von Ingrid Brodnik und Co. Viele Grüße, Ingrid war letzte Folge hier im Podcast zu Gast, also die Hashtag Exit-Bewegung, die eine Austrittsbewegung von Twitter respektive X ist in Österreich und eben in Deutschland ist respektive war. Da haben wir eben auch, wir beide, uns dafür engagiert und auch tagelang organisiert, muss man sagen, dass wir ein paar Leute zusammenkriegen, dass ein paar reichweitenstarke Accounts, wir haben sie alle angeschrieben, wir kannten sie zum Teil persönlich, zum Teil eben online und gesagt, hey, das ist doch nicht mehr hier unser Laden, es gab schon einen langen Entfremdungsprozess, wollen wir jetzt nicht unsere Accounts löschen, ruhen lassen, auf jeden Fall mit groß viel Tamtam und PR und auch viel Symbolik austreten auch. Da haben wir sie wieder. Die performative Symbolik verfolgt uns durch diese Folge. Und habe ich einen kleinen Auszug aus unserem offenen Brief, den wir da geschrieben haben, Ende 2024. Und wir schrieben unter anderem kollektiv verfasste Text. Twitter war lange Zeit ein sehr guter Ort. Ein Ort, wo WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und JournalistInnen sich vernetzen, Nachrichten und Erkenntnisse teilen und nebenbei ziemlich viel Spaß haben konnten. Allerdings sind diese Zeiten lange vorbei. Twitter, heute X, ist ein toxischer Ort geworden, eine Brutstätte von Rechtsextremismus, Wissenschaftsleugnung, Hass und Verschwörungserzählungen. Ein Ort, wo der Betreiber der Plattform dergleichen nicht nur duldet, sondern aktiv fördert und propagiert. Zitat Ende. In Klammern, der Brief geht noch weiter. Wie blickst du jetzt auf unsere Exit-Aktion zurück? Jetzt über anderthalb Jahre oder ziemlich genau sogar anderthalb Jahre später, war das Ganze ein Erfolg? War das ein Teilerfolg oder war das wieder nur performativer Quatsch, den man sich hätte schenken können?
Also, ich glaube, es war ein wichtiges Statement. Und Statements sind ja auch erstmal okay. Weißt du, ich glaube, da, ich will nicht weggehen heute oder sozusagen mit dem den Eindruck hinterlassen, dass ich das irgendwie insgesamt Quatsch finde, Statements zu machen.
Der Anti-Statement-Mann. Max, der Anti-Statement-Mann.
Also ich finde es nur, ich glaube sozusagen, es gab jetzt schon den Höhepunkt dieser bestimmten Tendenz, Statement und Politik zu verwechseln, war nach dem 7. Oktober, als irgendwie klar war, wenn du in deiner Story nichts sagst, ist alles, was du machst, wertlos. Und die Story ist auch der einzige Ort, an dem Leute bemessen, ob du zu Themen was machst. Und das finde ich einfach albern. Das ist nicht, wie Politik funktioniert. Politische Arbeit findet auf ganz vielen Orten statt. Und wenn man in Bezug auf eine digitale Plattform ein Statement machen will, dann ist natürlich der digitale Ort der richtige Ort. Warum sollte ich einen Feuilleton-Artikel schreiben, wenn ich Twitter verlassen will? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das heißt, das ist natürlich eine sinnvolle, sagen wir mal, Methode und Zielverbindung gewesen. Ich würde sagen, es war irgendwie vielleicht ein Teilerfolg. Ich glaube, dass das Blue Sky gestärkt hat, wo wir beide uns ja dann hinbewegt haben. Also die alternative Plattform. Ich finde es irgendwie erschütternd, dass immer noch voll viel so staatliche Akteure über Twitter kommunizieren. Ich finde es auch wieder ein schlechtes Zeichen, dass die Leute auch wieder so digital so wenig alphabetisiert und sensibilisiert sind, dass sie nicht verstehen, wie gefährlich das ist, auf Twitter weiter sozusagen da irgendwie Zucker reinzugeben, das weiter zu bespielen. Ich dachte, als du jetzt gerade es vorgelesen hast, habe ich mir gedacht, ich erinnere mich gar nicht mehr, warum hast du eigentlich, weil ich glaube, du warst derjenige, der auf mich ursprünglich zukam und gesagt hat, ey Max, wir müssen da jetzt mal langsam wirklich raus. Wir hatten da schon häufiger drüber geredet, aber was hat dich damals so über diese Kante rüber gedrückt? Warum warst du dann plötzlich so, okay, das ist jetzt over, das geht nicht mehr? Weißt du das noch?
Nein, nicht wirklich. Also erstmal gab es die, ich weiß gar nicht mehr, wie der zeitliche Abstand von Österreich-Exit zu Deutschland war. Tatsächlich war es die Österreich-Nummer, dass da viele gute Accounts, denen ich auch gefolgt bin, dass die so auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, hey, wir verpissen uns, wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Also nein, deren Text war, das war ein toller Text. Also die Geste war genau das. Das
kommt bei Jan dann an.
Und das steht ja, wenn man unseren gut gesetzten, formulierten Text so zwischen den Zeilen liest, steht das ja dasselbe da. So, das hat mir imponiert, dass man eben vielleicht auch mit einem Bang rausgehen kann und dass man das nicht so langsam rausfaden muss, weil das war bis dahin bei mir passiert. Ich habe da weniger Spaß gehabt, ich habe da nicht mehr wirklich so gepostet. Wir waren alle schon unserer royalen Titel und blauen Checkmarks waren wir schon entzogen. Ne? Also nein, es war auch nicht die Kränkung dadurch, dass wir unsere blauen Häkchen verloren haben oder so. Es war einfach insgesamt der Entfremdungsprozess, der daraus entsteht, dass Elon Musk so ein unfassbar unangenehmer Unsympath ist und so ein absolut schrecklicher, ethisch verwerflicher Mensch und dass der unser Wohnzimmer so nachhaltig korrumpiert hat und mir natürlich auch dadurch gezeigt hat, dass es eigentlich sein Wohnzimmer ist, ne? Und dass wir halt nur die Verfügungsmasse sind. Ich habe ja ganz lange, auch als ich zum Beispiel auch in der Sendung 13 Fragen zu Gast war, ich war ja auch in der Talkshow 13 Fragen zu Gast und habe dann auch gesagt, also zur Folge sollen wir Twitter löschen und habe ich gesagt, nein, ich war ganz früh dann in der, ne, als Musk übernommen hat, in der Nein-Fraktion. Habe gesagt, nein, wir müssen dagegen halten und Widerstand und so und das ist unser Ding und unser Wohnzimmer und so.
Sag mal das Titanic-Bild, das war schön, das ist mir viel im Kopf rumgegangen.
Ja.
Weißt du das noch?
Ich habe es öfter mal mit der Titanic verglichen, ja. Oder was, aber ich weiß nicht, was du meinst.
Twitter wird die Titanic sein, auf der Musk untergeht?
Ja. Und ich hatte ja recht in dem Sinn, dass Twitter untergegangen ist, aber die rechtsradikale Plattform X bestehen geblieben ist, quasi als Rettungsboot. Und ja, ich finde es auch ärgerlich, wie viele Leute noch da sind. Es gab natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen Austrittsbewegungen im Frühling. Also Anfang Mai sind die Grünen, die Linken und die SPD-Fraktion, zumindest die Fraktionen im Bundestag, haben gesagt, so, wir wollen nicht mehr, haben gleichzeitig alle im selben Wording geschrieben, Zitat, X ist in den letzten Jahren im Chaos versunken, politische Debatten leben vom Austausch der Menschen erreicht und informiert. X hingegen fördert zunehmend Desinformation, deswegen bespielen wir diesen Account nicht mehr. Hashtag wir verlassen X. Zitat Ende. Also ich sehe auch, dass unser Exit, also ich glaube nicht, dass wir es angestoßen haben, ich glaube, es gibt viele Exite, ne? Es gibt viele oder Exitus, ich bin durch mein Latinum gefallen einmal, dementsprechend weiß ich gar nicht, was da.
Aber du hast ja die humanistischere Bildung von uns beiden, du musst es sagen.
Ich musste, genau, mein Latinum ist auch, ich habe es bestanden, ich habe es im Nachhinein dann im zweiten Anlauf mit guten Noten bestanden. Aber genau, auf jeden Fall es ist ein Exit gewesen, der Nachwehen hat. So, aber auch viele Leute sind noch da und ich habe auch Janosch Dahmen hier im Podcast befragt, warum er noch da ist. Und er meint, der Grünen-Politiker, und er meint auch, ja, er erreicht der Leute oder sein Team erreicht der Leute. Auch Ricarda Lang, die ich wirklich sehr schätze. Und ich finde super, was Ricarda macht. Und ich finde vieles, was sie macht, richtig, richtig super und gut. Und bin Fan von ihrer Arbeit schon lange. Aber auch Ricarda Lang hat dann direkt, als klar war, dass die grüne Fraktion und die anderen Parteien raus wollen von X, hat sie ganz schnell dann am 4. Mai auch geschrieben, so schnell werdet ihr mich nicht los. Kuss, Smiley. So, ne, und ist da geblieben, so als großer Account. Karl Lauterbach auch, viele andere auch so. Das ärgert mich, desillusioniert mich und da verliere ich eher. Weißt du, nicht wenn Leute, klar, ich will jetzt gar nicht was die großen mit den kleinen Baustellen vergleichen, also wenn Leute in der NSDAP Familienrecherche in der Datenbank nachgucken und ich weiß nicht mit welcher Intention oder wie auch immer, da bin ich zumindest irgendwie nachsichtiger oder finde das eher nachvollziehbar, dass Leute da irgendwie nachschauen und bestimmte Gefühle haben oder vielleicht etwas kleinreden, aber dass man so ein Scheißort wie x.com weiter supportet, bei allem, was Elon Musk ganz offenkundig für Intentionen hat, bei allem, was diese Tech-Bros für Rollen spielen, bei der Faschisierung der Gesellschaft und bei der faschistischen Umwälzung der Gesellschaft und der digitalen Infrastruktur, das finde ich fürchterlich. Und ja, ich bin auch erst spät gegangen und du bist auch erst spät gegangen. Wir sind nicht die Ersten gewesen. Es gab welche, die sind sofort zu Blue Sky rüber, ganz am Anfang. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben erstmal geguckt, was passiert denn? Man hatte ja auch zehntausende Follower, du und ich zumindest. Und manche hatten hunderttausende, auch die mit uns rausgegangen sind in der Exit-Bewegung. Und deswegen haben wir es nicht leichtfertig aufgegeben. Aber wer jetzt noch da ist und sagt, es gibt keine Alternativen und Meta ist auch nicht perfekt, habe ich mit Ingrid Botink viel darüber gesprochen, Meta ist nicht perfekt, Blue Sky ist nicht perfekt, aber dass x.com ein widerlicher, toxischer Ort ist, das ist doch Mitte 2026 eigentlich Konsens, oder nicht?
Mhm. Ja, und die Frage ist dann, aber ist es nicht die gleiche Linie, die von den Leuten, die sagen, wir müssen mit Rechten reden und die sagen, ich hatte ehrlich gesagt kein Informationsproblem, also mir fehlt keine Info, die ich von Rechten bekommen könnte fürs Gespräch, also sozusagen, das ist ja vielleicht auch eine Art Arbeitsteilung, um jetzt mal so ein bisschen zumindest zu sagen, das machen die, die dieses Gespräch gern führen wollen, sollen das führen, ich habe keine Lust mit meiner Kreativität so eine Plattform aufzuwerten, mal so gesprochen, du bist ja auch, also Jan, dein Content ist ja auch unterhaltsam, das heißt, die Leute oder mein Content ist informativ und gibt einen Take auf Dinge, den man vielleicht so woanders nicht findet und dann wertet es ja die Plattform auf, wenn wir sie benutzen und weil die Plattform so funktionieren, nicht weil wir so toll sind, sondern weil es genauso funktioniert und ich glaube, das muss man sich gut überlegen. Wenn man mit Rechten reden will, ist Twitter genau der richtige Ort, da findest du die alle, weißt du, so da, also willst du Rechte suchen, geh zu Twitter, mach dir einen Account, red mit den Leuten, dann sozusagen bist du da auf einem sehr guten Weg, genau wie wenn du Boomer finden willst, gehst du zu Facebook, also so, du hast sozusagen ja auch mittlerweile eine relativ klare Zuordnung. Dir muss nur klar sein, in welchen Raum du da rein kommunizierst. Und wenn es dir gelegen ist, an einem sozusagen irgendwie Diskurs im Rahmen der Menschenrechte, würde ich sagen, Twitter ist over. So.
Ja. Und hey, tu mir nicht so, als hätte x.com jetzt irgendwie eine Exklusivität hinsichtlich rechter Vollhonks oder so, ne? Also ich kommentiere manchmal bei Instagram unter Tagesschau-Beiträgen, unter Spiegel-Online-Beiträgen so, und da hast du die rechten Vollottos an der Backe, schneller als du 3-2-1 sagen kannst, ne? Also deswegen, und auch Threads auch. Threads muss ich jetzt auch zum Teil wie früher auf Twitter Sachen einschränken, die gegen die AfD gehen, weil du so schnell rechte Flachpfeifen an der Backe hast, so, ne? Also die gibt's bei Meta genauso, also vielleicht in kleinerer Zahl, aber qualitativ voll. Genauso wie bei x.com, so, ne? Also, dass man sich in das Ekelbiotop von Elon Musk reinbewegen muss, das sehe ich nicht. Ja, vorletzte Frage. Wir haben ganz viel gesprochen, weltanschaulich, parteipolitisch, kulturell. Ja, wie könnte denn eine bessere Politik aussehen, eine attraktivere Politik? Also was erhoffst du dir für politische Veränderungen, vielleicht in nächster Zeit, vielleicht langfristig? Hast du da irgendwas, wo du sagst, also wir müssen ja aufpassen, nicht immer nur gegen irgendwas zu sein, sondern wir haben die Hoffnung ja schon angesprochen. Gibt es Hoffnungen, die du hast, irgendwas Erreichbares, irgendwas, wo du sagst, da läuft das gut?
Also ich glaube, dass man das sozusagen jeweils in Bezug auf verschiedene Felder natürlich irgendwie beantworten muss, wenn man über eine bessere oder ja, ein besseres Outcome von realistischen Möglichkeiten. Die CDU steht gerade vor der Entscheidung, ob sie den Jens Spahn, Carsten Linnemann, AfD-CDU-Weg gehen wollen oder den Henrik Wüst-Weg. Das ist eine reale Frage. Wüst funktioniert gut in seinem Bundesland und es ist natürlich absolut wünschenswert und wahrscheinlich auch notwendig für das Überleben der Pluraldemokratie in der Art, wie wir sie aktuell kennen, ne, dass diese Entscheidung Richtung Wüst ausfällt. Die Indikatoren stehen ja da. Merz wollte die AfD halbieren, hat sie verdoppelt. Diese Politik funktioniert nicht gut, auch nicht für die CDU. Die verliert ja auch Stimmen. Das heißt, ich hoffe einfach, dass das sozusagen in den nächsten Monaten oder Jahren sich in diese Richtung wieder zurückentwickelt vielleicht. Das ist das eine. Das andere ist, ich hoffe, dass die FDP draußen bleibt, dass unter Kubicki die Nummer jetzt endgültig erledigt ist. Das Interview nach seiner Kampfabstimmung war ja schon mal vielversprechend, wo man sich gefragt hat, ob er nicht eher die 5% Alkoholhürde meint und nicht den 5 Promille, genau, ja, und nicht die 5% Hürde für Parteien. Also auch da, das sozusagen ist die eine Seite. Ich hoffe, dass nach den letzten Jahren ja auch einfach Versagen so linker solidarischer Räume, wir da vielleicht wieder ein bisschen zueinander finden. Das können wir uns aktuell eigentlich wirklich überhaupt nicht leisten, dass wir uns an irgendwelchen Sachen so sehr aufreiben, dass keine Zusammenarbeit mehr möglich ist. Das war jetzt zum Thema Nahost ganz stark so. Und ich glaube, es ist wichtig, sich auf die Dinge wie zu besinnen, auf die man auch real Einfluss hat. Es ist irgendwie auf irgendwie so eine komische Verlockung für Linke, sich an Dingen auseinander zu hauen, die sie eh nicht beeinflussen können. Ja, wir machen ja gar keinen Waffenhandel nach Nahost. Ich verstehe nicht genau, warum das die zentrale Frage in linken Räumen manchmal ist. Und ich glaube, sozusagen da irgendwie wieder vielleicht skalieren zu lernen, zu wissen, was sind die Dinge, auf die ich real Einfluss nehmen kann und dann Einfluss nehmen. So, ich glaube, das wäre wünschenswert. Ich hoffe, die AfD kommt in Sachsen-Anhalt nicht an die Macht. Ich hoffe, dass Berlin, dass die blöde CDU abgewählt wird und die SPD einen ordentlichen Denkzettel bekommt. Also all diese Irrwege der letzten Jahre, die nochmal so ein bisschen zu revidieren. Und dann, und da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, dass wir irgendwie würdevoll es lernen, mit den Krisen umzugehen, die ohne Zweifel auf uns zukommen. Ja, es ist unvermeidbar, dass mehr Täler in Deutschland geflutet werden durch irgendwelche Flutkatastrophen. Man kann, es ist sozusagen, keiner tut doch was so richtig dagegen. So, das heißt, wir werden mit diesen Dingen umgehen lernen müssen und das gemeinsam auch intellektuell, auch emotional, auch menschlich irgendwie miteinander zu lösen. Das wäre meine größte Hoffnung. Gibt nicht viel Anlass dafür, aber danach hast du mich ja nicht gefragt.
Nein, ich habe nach Hoffnung gefragt. Die dürfen groß sein, die dürfen auch vielleicht weit weg sein. Aber man kann was tun. Selbstwirksamkeit war so ein bisschen draußen raus zu hören. Sag mal, du, Max, du kannst reden, du kannst schreiben, du bist ein Workaholic. Sag mal, hast du politische Ambitionen? Also, warum gehst du nicht in die Politik?
Also, meine, sagen wir mal, zynische Antwort oder meine ironische Antwort darauf ist, ich habe damals vorm Studium gehört, wenn du schreiben willst, studier nicht Literatur. Und ich habe sozusagen im dialektischen Gegenumkehr gesagt, ich will keine Politik machen, also studiere ich Politik. und bin ja dann darüber aber in dieses Grenzgebiet, ästhetische Praxis, Kultur oder politische Kritik oder so Ideologiekritik gekommen, mit dem Gorki-Theater ganz stark und dann halt auch die Lyrik, der sieht man es ja auch an sozusagen. Und bis auf Weiteres würde ich sagen, das ist das Feld, in dem ich am wirkungsvollsten bin. Und das ist ja voll wichtig zu wissen auch, wo hat man Widerstandskräfte? Was macht einen nicht so fertig? Ich glaube, die 10. Sitzung, in der nichts passiert, würde mich fertig machen. Ich glaube, viel Politik besteht darin, den anderen in so eine Art Bore-out zu treiben und dann zack zuzuhauen, wenn die andere Seite nicht mehr aufpasst. Ich weiß nicht, ob ich da gut drin bin. Ich bin zu schnell gelangweilt und konzentriere mich dann nicht mehr auf Dinge und so. Ich weiß nicht, ob ich da die richtige Person für bin. Aber Ich glaube, was mich zum Beispiel schon neugierig macht, ist, wie so eine Wahlkampf organisiert wird. Also so Propaganda für einen Kandidaten machen, an den ich glaube. Das fände ich schon irgendwie spannend, mal in so einem Stab dabei zu sein oder mal
Ja.
beratend tätig zu sein. Also es gibt schon Dinge an Politik, die mich total interessieren. Meine Freundin hat gerade angefangen, in der Verwaltung zu arbeiten. Mich interessiert Verwaltung total. Ich glaube, dass das zum Beispiel nicht, das will ich nun wirklich nicht machen, aber ich finde es voll spannend und voll wichtig, was die für eine Art von Widerstand aufbauen werden. Die Arbeit, die Arne Semsrott macht mit Frag den Staat. Also ich bin wie umgeben von Leuten, die viel stärker diese Schnittstellen bespielen, die ja auch wichtig sind in so einer Arbeitsteilung. Dementsprechend, ich bin ganz zufrieden mit, wo ich bin, aber ich schließe nicht aus, dass ich weiterhin auch mit so politischen Räumen immer wieder in Austausch trete. So.
Also auf die Max-Scholleck-Partei müssen wir noch ein bisschen warten, aber dass du tiefer
Wahrscheinlich,
reingehst,
ja.
das ist gut möglich. Und auch das teile ich mit dir, weil ich denke auch so Haustürwahlkampf oder sowas und sich auf dem Marktplatz so die Sorgen und Nöte von jedem Honk anhören, das wäre irgendwie auch, also ne, nicht, also ich würde es probieren so, aber ich habe auch wirklich nicht die Geduld oder die Frustrationstoleranz, um wirklich, weiß ich nicht, jedem so ewig zuzuhören oder eben, das wäre auch nicht mal Respekt vor allen, die es tun. Und auch da ist nicht nur Antifa ist
Total.
Handarbeit, auch Demokratie ist Handarbeit und ne,
Ja.
und wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis und so. Und das stimmt ja auch alles so.
Ich finde es voll wichtig, dass man sozusagen nochmal sagt, es geht, wenn ich Arbeitsteilung sage, meine ich wirklich auch nicht, die Dinge gegeneinander auszuspielen. Ich habe einige Freunde, auch mit denen ich Politik studiert habe, Freundinnen, die jetzt wirklich in der Politik sind oder selbst sogar MdBs oder Abgeordnete oder so. Ich glaube, dass das eine extrem wichtige Arbeit ist. Ich habe da gar keine, wie so ab, ich bin da nicht abschätzig. Das ist wie Lehrerin sein oder Journalistin sein. Das sind alles sau wichtige Berufe und man braucht aber Leute, die es so aus vollem Herzen tun wollen. Und da ist, glaube ich, die Aufgabe für uns alle, so wie diesen Ort zu finden. Ich hoffe, dass ich zumindest aktuell irgendwie einen Ort habe, an dem ich meine Talente und Fähigkeiten sozusagen sinnvoll entfalten kann.
Den Eindruck hatte ich auch in diesem Gespräch. Eine letzte Frage. Ich frage meine Gäste immer nach Empfehlungen, Tipps. Also ich weiß nicht, ob es Podcasts sind, Bücher, Studien, Webseiten, Leute, die du gut findest, Aktivisten, irgendwas, wo du sagst, hey, da könnt ihr ein Like da lassen, da könnt ihr mal reinfolgen, die machen gerade was Gutes, irgendein Shoutout, kann auch Musik sein, irgendwas, wo du sagst, irgendwie finde ich cool, so hier High Five.
Also ich habe einen Shoutout, den ich voll gerne mache und das ist, dass man ja nicht nur persönlich Dinge tun kann, sondern durchaus auch Organisationen unterstützen, die Dinge tun, die man selber nicht schafft, einfach weil man andere Dinge zu tun hat oder so. Und es gibt ein Netzwerk, das heißt Polylux. Polylux ist ein Netzwerk, was in Ostdeutschland tätig ist, um Räume zu unterstützen finanziell, also denen die Gelder gestrichen werden oder die immer stärker unter Druck geraten. Und natürlich können die das nicht vollständig ausgleichen, aber man kann Fördermitglied werden. Ich bin Fördermitglied, ich finde das voll die gute Idee, weil ich auch gar nicht überall wie in Ostdeutschland Orte kenne auch. Ich will das einfach immer wieder bewerben und sagen, das ist eine Möglichkeit, das ist sicher ein schönes Geschenk. Man kann es auf ein Jahr so eine Fördermitgliedschaft einfach verschenken. Und ich finde, es gibt so viel Geld in Deutschland, wenn man sich die Statistiken anschaut. Leute erben viel Geld, Leute verschenken sich teure Geschenke, Leute ballern das zu Neujahr in die Luft. Und ein bisschen davon, so eine Packung weniger und das in Polylux reinpacken, wäre, glaube ich, voll die schöne und gute Sache so.
Sehr gute Idee. Ihr findet den Link in den Shownotes. Überhaupt schaut immer mal wieder bei mir in die Shownotes. Also was ich mit meinen Gästen hier bespreche, da findet ihr vieles von den weiterführenden Links, auch so zum Podcast, bei Spotify oder bei Podigy oder wo auch immer ihr das hört, Apple Podcasts. Und ja, boah, wir nähern uns dem Ende. Folgt bitte Max, wenn ihr dachtet, hey, das sind irgendwie gute Gedanken, die er hier geteilt hat. Ihr könnt Max folgen auf Instagram, ihr könnt Max folgen auf Blue Sky. Man kann die folgen auf Threads, ebenso auf LinkedIn auch, ne? LinkedIn auch.
Ja,
Habe
doch,
ich was
ja.
das sind schon mal vier. Jetzt ja. auf der Straße lieber nicht. Ne? Auf der Straße lieber nicht.
Nein, mit Abstand.
Mit Abstand. Und vor allen Dingen auch das allen, die und unter allen, die sich jetzt im Juni neu registrieren für meinen Newsletter, werde ich zwei signierte Exemplare von Max aktuellem Buch verlosen. Ja, also wenn ihr jetzt denkt, cool, also kauft Max Buch, Max Bücher eh, die sind cool, aber wer die Chance haben möchte auf ein signiertes Exemplar und oder wer eben ab und an von mir hören möchte per Newsletter, das heißt, diese Podcasts kriegen oder eben Artikel von mir auf Steady, dann registriert euch bitte bei mir auf Steady und wie gesagt, gibt es die Chance auf ein Gratisbuch, das ihr dann mit Max-Signatur auch von mir geschickt bekommt. Und jetzt müssen wir das Gespräch jetzt müssen wir es schleunigst schließen, denn Max, wir haben einen Tisch reserviert und wir gehen jetzt ein paar Bierchen trinken, ne?
So. Yeah, wir gehen jetzt ein paar Bierchen trinken und quatschen off the record, jetzt reicht's langsam hier. Echt, hast du noch eine Abschlussfrage? Wissen wir noch irgendwas? Hast du noch einen so?
Ich empfinde dich als ausreichend ausgefragt für heute. Ja.
Okay, perfekt. Doch. Danke dir, es war mir wie immer eine große Freude. Ich finde, also ich genieße es sehr, wie immer mit dir zu sprechen. Es ist schön, jetzt einmal ein Mikro dabei gehabt zu haben und sonst unterhalten wir uns auf jeden Fall weiter. Und wenn ihr eine Möglichkeit habt, folgt natürlich Jan rein und lest seine Texte. Was kommt als nächstes, Jan? Woran arbeitest du gerade?
Podcast immer und sonst ein, zwei journalistische Artikel. Wenn ihr das hier hört, könnte schon was bei Krautreporter von mir erschienen sein. Ja. Auf jeden Fall. Mein erster Krautreporter-Text wird draußen sein. Ich halte jetzt auch eine Keynote, die schon passé sein wird. Jugendarbeit. Da geht es um TikTok-Memes und Manosphere und sowas. Also auch das, ne? Also falls ihr Veranstaltungen habt, wo ihr Max einladen wollt, falls ihr Veranstaltungen habt, wo ihr mich einladen wollt, also entweder als jemanden, der aus Büchern liest oder als Speaker, jemand, der euch Reden vorbereitet, das können sowohl Max als auch ich auf Podium sitzen, das machen wir gerne. Also falls ihr Kulturorte habt, betreibt, kennt, dann könnt ihr uns auch einzeln oder separat oder gemeinsam einladen und schreibt uns sehr gerne Rückmeldung, Gedanken, Feedback, so oder so, lieber einmal zu viel. Chaka, Max, so, jetzt gibt's.
Dankeschön.
Jan. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Danke für die Einladung.